Hallo und herzlich willkommen zum EM-Doppelpass. Es war ein wunderbarer Fußballabend gestern hier in der Münchner Allianz Arena. Wir sind wieder da. Deutschland schlägt den amtierenden Europameister mit 4:2 mit einer wirklich klasse Leistung. Genugtuung vor allen Dingen auch für den Bundestrainer, für Joachim Löw. Er hat scheinbar die Tage davor die richtigen Worte gefunden und hat es mal wieder allen gezeigt. Wir gehören plötzlich wieder zu den Favoriten bei dieser Europameisterschaft. Wir fragen natürlich, wer denn sonst noch? Ganz oben auf der Liste steht natürlich Roberto Mancini mit seinen Italienern. Zwei souveräne Siege heute gegen Wales. Also, das werden sie wahrscheinlich auch noch schaffen und ihre beeindruckende Serie fortsetzen. Die Engländer dagegen haben ein bisschen Katzenjammer. 0:0 im pikanten Duell gegen Schottland. Und wir fragen uns, was ist eigentlich mit Jadon Sancho los? Erstes Spiel auf der Tribüne, beim zweiten Spiel jetzt zumindest im Kader. Da kommt doch das Angebot scheinbar aus Manchester ganz gelegen. 85 Millionen wollen sie zahlen, um ihn von Borussia Dortmund loszureisen. Auch das werden wir in Ruhe besprechen. Wir haben nämlich zwei Experten dabei, die sich wunderbar auskennen. Auch wieder ein Europameister natürlich, wie sie es gehört. Steffen Freund ist da. Steffen, herzlich willkommen. Steffen, wir haben noch mal schöne Bilder. Hier mit deinem Snickers-Hut. Guck mal.
Oh Mann.
Was war so dein, was war so dein Highlight bei der EM 96?
Das war ja mein erstes Turnier. Ich war da ein bisschen nervös und muss ehrlich sagen, habe gar nicht so viel da mitbekommen. Und dann ist klar, der Moment, wenn du den Pokal in der Hand hältst, ist schon geil. Also gar keine Frage. Aber ich hatte Kreuzbandriss und wusste, dass ich nächsten Tag nach Amerika fliegen muss.
Hm. Wir hatten trotzdem eine schöne Zeit, ne?
Na klar.
Und neben mir, direkt vor mir, ist Matze Knob. Matze, grüß dich.
Servus.
Hast gerade das Bändchen noch abgemacht? Warst du im Stadion?
Ich war im Stadion, genau, habe mir das Spiel direkt aus der Nähe angeschaut. Ich habe mir gedacht, Vorbereitung ist alles.
Gut, ja, dann sind wir schon zu zweit. Ne? Ja. Er kennt sich besonders gut in England aus, ist freier Journalist, Raphael Honigstein. Raphael, hallo. Herzlich willkommen. Und auch beim Spiel, ne? Du warst auch da, ne? Mhm. Also, guck mal, alle guten Dinge sind drei, sage ich an der Stelle. Unsere beiden Sport1-Experten sind auch da. Mario Basler, Mario.
Guten Morgen.
Nicht beim Spiel gewesen, ne?
Nein, ich war auf der Couch.
Gut. Und Stefan Effenberg, Stefan ist auch da. Hallo, Stefan.
Guten Morgen. Ich war auch auf der Couch.
Ja, mit Mario
mit
zusammen.
Mario, nein.
Ja, der ist schon klar, alles gut. Jana, wo warst du denn? Hallo erstmal. Schön, dass du da bist. Wo warst du?
Schönen guten Morgen. Ich war auch auf der Couch, aber nebenan im Snickers Fanhawks Studio.
Ah, ja.
Also, sehr schön. Schönen guten Morgen. Ja, man muss sagen, manchmal liegt nicht viel zwischen großer Enttäuschung und wahrer EM-Euphorie. Nach der Auftaktniederlage gegen Frankreich gab es mächtig Kritik. Viele haben auch Veränderungen gefordert auf dem Platz. Ja, und Jogi Löw hat gar nichts geändert. Mal wieder, kann man fast sagen. Man muss im Nachhinein aber auch sagen, alles richtig gemacht, Jogi. Und das ist nämlich auch unsere Frage der Woche. Haben wir doch das Zeug zum Europameister? Stimmen Sie da gerne mal ab unter sport1.de oder rufen Sie uns auch gerne an am Dopafon unter der 01379 011 011.
Ja, wunderbar. Okay, es war eine holprige Vorbereitung der deutschen Nationalmannschaft. Dann kam die Auftaktpleite gegen den Weltmeister, gegen die Franzosen und die Erwartungshaltung vor dem Portugal-Spiel war sehr, sehr gering. Aber dann das tolle 4:2, ein Befreiungsschlag auch und besonders für den Bundestrainer Joachim Löw.
Starrsinn kann doch Sinn machen. Die 80 Millionen anderen Bundestrainer wollten mindestens einen auswechseln. Jogi wechselte keinen.
Wir haben jetzt ja nicht gezweifelt, auch wenn wir gegen den Weltmeister mal verloren haben.
Sich selbst treu, systemtreu, personaltreu. Löws stolz vorgelebte Selbstüberzeugung überträgt sich 1:1 in die Bewusstseinsbubble des Teams.
Natürlich war geplant, dass wir am Anfang zeigen den Portugiesen, dass wir nicht gewillt sind, das Spiel abzugeben.
Das Autoimmunsystem des Bundestrainers blockte alle Selbstzweifel ab. Für Portugal wurde an der Auftakttaktik nichts revidiert, nur ein bisschen nachjustiert.
Beide Außenpositionen haben bewusst auch höher gespielt in der Offensive als gegen Frankreich. Deswegen sind wir häufig auch in den Rücken der Abwehr gekommen.
Das einzige Korrektiv, auf das Jogi Löw noch hört, ist Jogi Löw selbst. Er hat sich und dem Team neuen Respekt verschafft.
Die ersten ein, zwei Spiele oder so immer irgendwie perfekt spielen oder alles rund läuft, die haben in den seltensten Fällen irgendwie ein Turnier gewinnen können.
Glaube ans Team gepaart mit unbeirrbarem Glauben an sich selbst. Dank einer Mischung aus Starrsinn und siebtem Sinn ist festzuhalten, Joachim Löw hat es allen nochmal gezeigt.
Stefan, zumindest hat er gestern alles richtig gemacht, oder?
Gestern hat er auf jeden Fall alles richtig gemacht, aber ich fand auch das erste Spiel schon gegen Frankreich war jetzt nicht so schlecht. Wo er denn gefordert wird, er muss umstellen, er muss offensiver aufstellen, aber er hat da seinen Jungs vertraut und es hat sich ausgezahlt gestern. Gestern war wirklich eine tolle Partie der Deutschen. Auch nach dem 1-0 zurückzukommen, Moral zu zeigen, muss ich wirklich sagen, das war Deutschland-like und für mich eigentlich das beste Länderspiel seit irgendwann mal im Jahre 2018.
Okay. Viele haben natürlich vermutet, er wird wechseln, Mario. Du auch? Ich meine.
Nein, die Frage.
Oder hättest du gewechselt? Sagen wir es mal anders.
Naja, nach dem ersten Spiel. Also ja. Ich meine, Stefan hat es ja gerade richtig gesagt. Die Deutschen haben ja nicht schlecht gespielt. Bis zum 16er.
Gegen Frankreich, meinst du?
Gegen Frankreich. Ja. So. Chancen haben wir nicht viele gehabt. Und Jogi hat die Mannschaft. Im Gegenteil zu dem, was die deutschen 88 Millionen, 83 Millionen Bundestrainer ja gefordert haben, alles nochmal umzukrempeln oder offensiver zu spielen. Er vertraut den Jungs und er hat es richtig gemacht. Weil natürlich darf man auch Portugal mit Frankreich nicht vergleichen. Das ist ja ein Unterschied von einer Klasse. Ich meine, Portugal spielt ja nur mit 10 Mann. Ne, Ronaldo ist ja nur, wenn er Standardsituationen hat oder wenn er leer oder frei vom Tor steht. Ansonsten macht er ja nichts, außer rummeckern, ne, mit seinen Torhütern oder mit den Mitspielern. Und von daher, es war ein tolles Ergebnis, es war ein wichtiges Ergebnis. Aber ich glaube, dass wir gegen Ungarn uns schwerer tun werden wie gegen Portugal. Mhm.
Ich habe übrigens gedacht, wir waren zu dritt im Stadion. Stimmt ja gar nicht. Steffen war auch da, ne?
Genau.
Für die UEFA warst
du genau, unterwegs, als Beobachter, ne? Für das Spiel. Durfte auch den Spieler des Spiels aussuchen. War gestern, glaube ich, nicht so schwer. Aber da kommen wir später zu.
Hast du gut gemacht, auf jeden Fall.
Nein, aber das war natürlich auch mal interessant, dann für die UEFA zu arbeiten, zu sehen, was hinter den Kulissen passiert, wie viele Menschen auch da dann dabei sind und mitfiebern. Sonst waren wir ja eben immer unten auf dem Platz oder an der Seitenlinie. Das ist schon auch beeindruckend und ist einfach grundsätzlich schön, dass so viele Menschen wieder ins Stadion können. Die Stimmung für 14.500, ich habe gestern Gänsehaut gehabt, von der ersten bis zur letzten Minute.
Hat sich die Stur ausgezahlt vom Bundestrainer?
Ja,
das ist ja an der Aufstellung festzuhalten.
Ja, ich glaube auch, Jogi muss ja gar nicht auf alles reagieren. Wir sind diejenigen, die vor dem Spiel sagen müssen, welche Ideen es gibt. Und wenn du mit 3 Stürmern spielst, sagt man ganz normal, gelernt 4 Verteidiger dagegen. Und wenn man dann die Viererkette fordert, ist das ganz normal. Wenn du aber so hoch presst und es schaffst, die Portugiesen gar nicht ins Spiel kommen zu lassen, dann ist egal, ob 3er, 4er oder 5er, dann funktioniert das und die Portugiesen waren von vornherein geschlagen. Auch wenn man das Tor sieht, das ist ja unglaublich, das passiert ja eigentlich in einer Jugendmannschaft. Du hast einen eigenen Eckball und läufst dann in eine 4-gegen-1 Situation, also das ist ja Wahnsinn.
Gut, das sind die Schwächen, die wir im Moment noch
also
haben.
Also das, was sich auf jeden Fall gestern taktisch ausgezahlt hat, war wirklich, das hat er ja gerade gesagt, dass er Gosens und Kimmich auf der rechten Seite, Gosens auf der linken Seite extrem hochgeschoben hat. Die wurden dann abgedeckt von Rüdiger auf der linken, von Ginter auf der rechten Seite. Und das musst du ja dann auch erstmal verteidigen. Wenn du dann noch im Zentrum Müller hast, einen Gnabry hast, einen Havertz hast, dann ist das auch nicht so einfach zu verteidigen. Und das war die taktische Umstellung. Und deswegen waren sie auch so, würde ich schon fast sagen, drückend überlegen.
War es das, dass Müller wieder das machen konnte und durfte, was er will? War das vielleicht auch ein entscheidender Punkt? Nicht starr auf einer Position kleben zu bleiben?
Ja, sondern ich sage ja immer, er ist so ein Spielertyp, er ist so ein Herumtreiber, den du nicht wirklich fassen kannst. Der ist im Zentrum, der ist rechts, der geht nach links. Der Coach, die Jungs, man hat das gesehen nach dem Tor der Deutschen, wo er zu Havertz hingeht, ihm da Dinge mit an die Hand gegeben hat. Dafür ist er unfassbar wertvoll. Und er ist halt auch dieser Instinktfußballer, der auch die Lücken dann reißt für die anderen. Ja, und das tut er bei Bayern München, das tut er in der Nationalmannschaft. Und deswegen waren wir offensiv gestern wirklich richtig gut. Obwohl, ich muss sagen, alle Abwehrspieler, die muss ich herausnehmen, waren für mich herausragend. Also der Grund, warum wir eigentlich gestern gewonnen haben, war die Abwehr mit Ginter, Rüdiger oder auch Mats Hummels, der wirklich stark ist auch in der Spieleröffnung.
Mats, und zwar vielleicht auch das, was uns immer ausgezeichnet hat, behaupte ich mal. Ne? Eine Reaktion gezeigt. 0-1 zurück, ne? Aber...
dann
ja, da war so ein
schön kurzer Bruch
im Spiel schon. Also man hat schon so ein bisschen gemerkt, dass sie kurz mal kurz nachdenken so. Und ich dachte schon so, na, die werden doch jetzt nicht wieder in das verfallen, was beim Frankreich-Spiel auch so ein bisschen war. Da hat man es ja auch gemerkt. Zu Müller wollte ich noch sagen, der hatte gestern für mich fast schon so ein bisschen was vom Schweinsteiger. Also ich erinnere mich, Pepe im 16er hat ihn ja mal ordentlich einen mitgegeben. Dann hat er noch zwei, drei Situationen gehabt. Also er hat gestern eingesteckt, ist aber wieder aufgestanden.
Kopf, Schulter ist, und genau, Knie,
hat aber alles. Hat weitergemacht und das ist ja auch so eine Symbolik, die dann so eine Mannschaft ja auch sieht und sagt, okay, der ist wieder dabei und der geht auch vorne weg und marschiert auch und wenn es weh tut, egal, er macht auf jeden Fall weiter. Ich muss allerdings sagen, zur Defensive, ja, die haben gut gespielt, aber man darf nicht vergessen, wir haben trotzdem zwei Gegentore bekommen und wir haben auch noch einen Pfostentreffer bekommen und wenn wir dieses Spiel gegen die Franzosen sehen, wo wir eigentlich drei Gegentore bekommen haben, dann müssen wir an der Defensive, ist meine Meinung, ein bisschen noch was machen.
Gut, aber zwei waren abseits, ne? Zwei.
Ja, das ist richtig.
Das zählt nochmal, oder?
Ja, gut, aber
und so eine Offensive, wie Portugal sie hat, die musste ja auch erstmal unter Kontrolle halten. Und ich finde, das haben wir wirklich richtig gut gemacht. Doch. Ja, okay. Du kannst nicht alles verhindern, ist ja klar. Aber ich finde schon, dass wir es gut gemacht haben.
Ja, was war dein Eindruck?
Entschuldigung. Okay, na klar. Na, mein Eindruck war, dass die Mannschaft halt das System einfach viel besser umgesetzt hat. Es war viel schneller, die Seitenverschiebung hat funktioniert. Im Frankreich-Spiel gab es einen einzigen Ball von Kimmich auf Gosens. Das ist eigentlich der Trick bei dem System, dass du von der einen Seite zur anderen schnell kommst, weil die verschieben nicht so schnell. Die Franzosen hatten wahnsinnig viel Zeit, weil es bei uns so langsam immerhin herging. Und es war gestern ein ganz anderer Zug drin. Viel mehr Schärfe im Passspiel, viel mehr Bewegung vorne und auch eine klare Besetzung der Position. Und natürlich war aber der Gegner auch viel schlechter. Also der Gegner hat es eben nicht geschafft, die Außen richtig zuzustellen.
Das wollte ich aber auch sagen. Also Pavard und Hernandez sind schon mal ein Unterschied zu gestern.
Semedo stand eigentlich immer
falsch. Hat ja einen ganz schlechten Tag gehabt. Ja, also die beiden Außenverteidiger haben ja Kimmich und ganz besonders Gosens gar nicht in den Griff bekommen. Ja. Würde aber auch gerne noch mal zu der Aussage zurückkommen. Schon im Laufe der zweiten Halbzeit, also der Pfostenschuss von Sanchez, wenn da das 3-4 fällt,
dann wird es eine enge Nummer.
Ich glaube, wir gewinnen am Ende, weil wir auch es verdient hatten und die bessere Mannschaft sind. Aber wenn da das dritte Tor fällt, dann fangen wir an zu schwitzen.
Ja.
Haben wir auch so, ne?
Weil's, das stimmt auch, war warm, glaube ich. War ganz schön warm.
Genau, so, jetzt hören wir erstmal den Bundestrainer, Joachim Löw.
Wir haben heute gerade auch nach dem Rückstand sehr viel Moral bewiesen, haben einen wirklich guten Spirit gezeigt, haben auch nach dem 0-1 nicht irgendwie den Faden verloren und die Ruhe und auch dann wieder die Dynamik, das haben wir irgendwie gut aufrechterhalten in diesem Spiel. Wir haben uns echt viele gute Möglichkeiten rausgespielt.
Mario, ist er so ein sturer Bock, weil er sowieso weiß, er hört auf, oder ist es seine Überzeugung?
Also ich glaube nicht, dass ein Trainer etwas macht, weil er ein sturer Bock ist. Ich glaube einfach, wie es Stefan vorhin ja schon gesagt hat, er hat einfach an diese Elf auch geglaubt. Nochmal, man darf nicht vergessen, wir haben gegen Frankreich zwischen den Strafräumen eigentlich ein hervorragendes Spiel gemacht. Klar haben wir nicht viele Torchancen herausgearbeitet, aber vom Grund her hat die Mannschaft gar nicht so schlecht gespielt. So, und deswegen, er war einfach, oder vielleicht hat sich auch in den letzten 4 Tagen im Training keiner aufgedrängt, dass er sagt, ich kann irgendwie was verändern oder ich muss was verändern. Und er hat der Mannschaft vertraut. Und wie sie gegen Frankreich gespielt haben, wie sie gestern gegen Portugal gespielt haben, gibt es meines Erachtens auch gar keinen Grund, gegen Ungarn irgendwas zu verändern. Außer es wäre seit einer müde, verletzt oder wie auch immer. Ansonsten wird er die Mannschaft spielen lassen, weil sie sich vielleicht auch jetzt halt besser gefunden hat.
Wir müssen auch sagen, wir haben bisher gegen zwei Mannschaften gespielt, die eigentlich den Ball nicht haben wollten. Und
Portugal wollen schon gerne Ballbesitz haben.
Also ja, aber sie standen sehr, sehr tief.
Nicht das Spiel gestern, du hast ja allgemein gesagt, Portugiesen haben oft viel Ballbesitz
also und wollen schon nach vorne stehen. Gegen uns standen sie hinten drin und haben nur gekontert.
100% Ballbesitz. Aber ich fand auch, dass sie sehr tief standen. Und Ronaldo stand auch vorne rum.
Ja, es waren zwei Mannschaften, die den Ball nicht haben wollten. Dann frage ich mich, warum ist Frankreich Weltmeister, Portugal Europameister amtierend?
Aber das ist deren Spielweise. Das ist deren Spielweise.
Weil sie gut im Konter sind, oder?
Ja, da gebe ich dir aber recht. Also Frankreich hat auch schon das WM-Finale gegen Kroatien seinerzeit jetzt nicht mit dem super Hurra-Fußball gewonnen, sondern die haben immer tief defensiv gestanden und haben dann wirklich ihre Konter schnellen Leute ausgespielt. Und jetzt könnte man auch sagen, da ist die deutsche Mannschaft in den ersten 20 Minuten gegen Frankreich ein bisschen in die Falle getappt. Es sah ja sehr gefällig aus, aber es ist nichts mehr rumgekommen.
Das hat Thomas Müller gestern übrigens noch erwähnt. Er hat gesagt, die Franzosen haben uns sehr gut aussehen lassen.
So,
das war ein bisschen auch das passiert. Aber ich erwähne das nur, weil natürlich diese Taktik mit den hohen Außenstürmern Flügelspielern, die wir haben, Die sieht gut aus, wenn du halt viel Zeit hast am Ball. Wenn du jetzt gegen eine Mannschaft kommst, die in der Mitte auch mal dich angreift und dann stehst du mit Toni Kroos und Ilkay Gündoğan da, da bin ich eben noch gespannt, ob dieses neue System so wirklich funktioniert.
Das war das Problem gegen Frankreich, wie du schon gesagt hast. Ne?
Ja, aber auch gegen eine Mannschaft, die mehr den Ball haben wird, die zwischen den Linien spielen wird, da weiß ich eben nicht, ob das System so 100% ist. Da musst du erstmal von außen dann wieder nach innen kommen. Nicht so einfach. Deswegen, wenn du vorher gesagt hast, hat der Bundestrainer alles richtig gemacht. Ja, wenn du gewinnst, hast du als Trainer alles richtig gemacht. Ist dieses System das beste System
dafür
für die Mannschaft?
Dafür musst du gleich zahlen übrigens. Ja,
zahle ich gleich. Ist dieses System das beste System für die Mannschaft, für das, was wir in der Qualität in dieser Mannschaft haben, mit dem Mittelfeld, das wir haben? Da habe ich immer noch große Fragezeichen, ehrlich gesagt, auch nach dem Sieg gestern.
Aber wie hättest du sonst spielen wollen? Goretzka ist noch nicht
100%. Also ich würde Kimmich nie nach rechts außen stellen. Egal, der kann das natürlich, aber ich würde sagen, als Didier Deschamps, würdest du Conte nach rechts außen stellen? Der würde das auch können. Aber du raubst der Mannschaft so viel, meiner Meinung nach, in der Mitte, wenn du ihn da wegziehst. Das hat gegen Portugal funktioniert. Das hat gegen Frankreich in Teilen funktioniert. Funktioniert das gegen eine italienische Mannschaft? Funktioniert das vielleicht gegen die Franzosen nochmal? Ich bin nicht restlos überzeugt. Und ehrlich gesagt, diese Zweifel existieren auch in der Mannschaft. Und natürlich bei Kimmich selbst, obwohl er das nicht zugeben kann.
Das hatten wir ja schon mal mit Philipp Lahm.
Nee, das ist ja gut ausgegangen. Das stimmt aber auch. Also Kimmich ist auf beiden Positionen so gut, dass er da gesetzt ist. Und wenn du natürlich rechts jetzt, Klostermann fällt aus, du einfach auch nicht die Alternativen hast wie in anderen Nationen. Frankreich lässt da Pavard spielen und die spielen ja mit einer defensiven Viererkette. Da sind eben die Außenverteidiger auch mögliche Innenverteidiger. Wir spielen mit einer Dreierkette und haben dann jetzt offensive Außen. Also Kimmich auf der Sechs sehe ich auch viel lieber, weil wir, wenn dann diese Spiele kommen, wo du das Gefühl hast, du brauchst jemand im Zentrum. Gegen Frankreich hatten wir diese Phasen 3-2. Dass einfach Pogba, Kanté und Rabiot dann eben gegen Kroos und Gündoğan gespielt haben. Und dann hatten wir diese Momente, wo sie uns dann auch ausgespielt haben.
Aber dann brauchst du natürlich, wenn du Dreierkette spielst, brauchst du, man hat es ja gesehen beim Gegentor, wie schnell du dann auf einmal offen stehst und wie schnell auf einmal das Gegentor da ist. Also ich finde, du musst natürlich auf der Außenposition auch einen haben, wo du weißt, der ist schnell, der ist auf Zack, weil das jetzt Mats Hummels nicht der allerschnellste ist, das haben wir jetzt ja schon gesehen. Also von daher, und wenn Goretzka wiederkommt,
aber wir haben ja außen sonst keinen, ne? Deswegen
ich sag ja, aber deswegen halte ich diese Entscheidung für
nachvollziehbar. Du kannst Matthias Ginter schon als defensiven rechten Verteidiger ohne weiteres spielen lassen. Wir haben ja auch die WM gewonnen mit 4 Innenverteidigern in den ersten 4 Spielen. Das war nicht ideal, aber du standest hinten erstmal sehr, sehr gut.
Waren ja auch 4, eine Viererkette.
Ja. Kannst du aber spielen mit der Mannschaft. Klar, Gosens ist dann ein sehr offensiver linker Verteidiger, aber du kannst Viererkette spielen.
Glaube ich auch, dass das noch kommen wird. Diese Frage wird sich noch mal stellen im Laufe des Turniers. Ob wir dann nicht doch vielleicht auf Viererkette umstellen, weil einfach der Gegner so spielt, dass wir dann einfach sagen müssen, wir brauchen jetzt Kimmich im Zentrum. Das kann schon passieren.
Aber die Optionen haben wir ja. Also wir können uns ja mit unserer Mannschaft, können wir uns ja auf jeden Gegner auch einstellen.
Ja, klar.
Also wir sind ja sehr variabel in unserer Formation. Jetzt hat er zweimal mit der Dreierkette gespielt, das hat alles funktioniert. Der wird sicherlich auch dann irgendwann mal ins Spiel kommen, wo er sagt, so, jetzt müssen wir das System ein bisschen verändern, wir müssen uns auch vielleicht ein bisschen anpassen an den Gegner und dann brauchen wir halt, ich glaube, wenn wir nochmal auf Frankreich treffen würden, ich könnte mir schon vorstellen, dass er dann hingeht und ändert die Dreierkette auf die Viererkette, weil er natürlich dann schon gesehen hat, mit den schnellen Offensiven.
Mbappé und so, die musste mal ein bisschen Bei Mbappé musst du dem mal ein bisschen den Raum verdichten.
Ja, und ich glaube, da, wenn das Spiel nochmal kommt, im Halbfinale vielleicht, dann wird er sicherlich sich schon Gedanken machen, ob er dann nicht gegen Frankreich die Viererkette spielen wird. Also, aber nochmal, unsere Mannschaft bringt ja alles mit. Also wir haben ja Optionen, wie du schon sagst, Ginter kann theoretisch rechts spielen. Da kann man, wenn Süle vielleicht in den nächsten 3 Tagen noch 3 Kilo abnimmt, vielleicht kann er dann auch Innenverteidiger spielen. Also wir haben ja genügend Optionen, wo wir unser System völlig umstellen können.
Also du bist schon beim Halbfinale, das ehrt dich sehr. Wunderbar, lass uns erstmal gegen Ungarn noch spielen.
Vorher können wir nicht gegen Frankreich nochmal kommen.
Hast du schon ausgerechnet? Dein Bauchgefühl.
Ja,
manchmal, das taugt ja manchmal auch zu etwas. Ja. So, gleich wollen wir natürlich noch den Star des Matches heißen. Das heißt nicht mehr Man of the Match.
Genau.
Du hast ihn,
Star of the Match.
Du hast ihn auch gewählt, wollen wir gleich noch zu Wort kommen lassen und auch würdigen. Und dann schalten wir ins DFB-Quartier nach Herzogenaurach. Patrick Berger steht für uns bereit.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
So, wir sind wieder zurück beim EM-Doppelpass. Gratuliere nochmal der deutschen Fußballnationalmannschaft zum ersten Sieg. 4-2 gegen Portugal. Und einer war natürlich herausragend. Und den wollen wir mal hören. Ja. Robin Gosens, den wir alle nicht so ganz auf dem Schirm hatten, weil er spielt in Bergamo. Und so oft guckt man nicht italienische Liga, also ich zumindest nicht. Aber eine tolle Leistung.
Wir haben uns heute vor allem mal auch offensiv belohnt für das, was wir hier jedes Spiel jetzt eigentlich auch reingehauen haben. Die beiden Spiele jetzt auch gegen Frankreich, glaube ich, haben wir sehr, sehr viel gut gemacht. Vor allem in der Defensivleistung. Heute haben wir auch in der Offensivleistung nochmal einen draufgepackt, haben alle an einem Strang gezogen und haben uns dieses Spiel heute auch endlich mal verdient, glaube ich. Ja, die Fans haben gefeiert, Gesänge in den Stadien oder im Stadion waren da. Wir haben uns gegenseitig gepusht, haben auch mal Defensivleistungen gepusht. Ja, einfach nur eine Grätsche, wo der Ball dann auf die Tribüne fliegt, wurde gefeiert. Das ist doch affengeil und da freuen wir uns einfach drüber.
Der Affengeil ist immer schön. Ne?
Ich finde, das ist genauso einer, der unserer Mannschaft gefehlt hat. Der hat gestern, ich habe das Interview nach dem Spiel auch dann gehört, wo er gesagt hat, Mensch, und wenn ich hier ein Tor mache, dann geht mir einer ab und dann mache ich eine Hütte und Affengeil. Jetzt kannst du sagen, naja, das ist vielleicht nicht ganz so gefeilt in den Aussagen, aber ich glaube, das ist einfach echt, das ist einfach ehrlich, das ist authentisch und mir gefällt der Junge richtig gut.
Wobei wir das Wort
also nicht nur wegen seiner spielerischen, einfach so von seinem ganzen Auftreten. Das ist einfach, das ist erfrischend, würde ich das einfach mal so formulieren
darf. Wir wollen jetzt den Begriff nicht überstrapazieren. Ne? Affengeil, ich stelle es mal gerade vor. Ich weiß gar nicht, woher der kommt so richtig. Ne? Aber ist ja
gut. Also wollen wir jetzt wieder jedes einzelne Wort umdrehen? Also du weißt ja, ich finde einfach, ich glaube, in dem Moment ist er einfach ein Spieler, der eine tolle Leistung gebracht hat, der zu Recht, finde ich, Man of the Match wurde. Ja. Und der einfach so ist, wie er ist. Und das finde ich gut.
Und es gab
Star of the Match.
Ja.
Star of the Match.
Und noch nicht so pingelig, so Mensch. Also, es war ein affengeiles Spiel, es gab affengeile Tore, unter anderem dieses.
Der Spielzug der Woche wird präsentiert von Stahlberg. Für jeden Job das passende Werkzeug.
Ja, das war auch ein affengeiles Tor, könnte man da, glaube ich, sagen. Das 3:1 erzielt durch Kai Havertz, aber vorbereitet, und darum geht's ja, durch wen? Na klar, durch Robin Gosens. Wir sehen's hier. Müller spielt den Ball also auf Außen, dann die schöne Hereingabe von Gosens und das Tor von Kai Havertz. Vielleicht ein Wort zu Kai Havertz. Er ist damit übrigens auch jüngster Torschütze der EM-Geschichte im deutschen Team. Also ist auch nicht so schlecht mit seinen 22. Aber klar, am Ende des Tages Man of the Match, Star of the Match, natürlich Robin Gosens. Und da muss man sich schon die Frage stellen, ist das jetzt einer, der diesem Team vielleicht so einen X-Faktor verleihen kann? Wenn Sie nicht genug kriegen können von dieser Gosens-Gala, können Sie auch alle Videos nochmal bei uns auf sport1.de oder in der kostenfreien Sport1-App sich ansehen. Und Matze, du hast ja eben gesagt, das ist genauso einer, der hat dem deutschen Team noch gefehlt. Wird er für uns zum Erfolgsfaktor?
Der Spielzug der Woche wurde präsentiert von Stahlberg. Yippie, yay.
Stahlfeuer. Das ist so, yippie-yay.
Passt irgendwie auch zu.
Passt doch alles zu dem gestrigen Tag an der Stelle. Ja. Robin Gosens. Steffen, ich fand ihn schon gegen Frankreich.
War der beste Deutsche, oder? Schon. Ja, da war schon der Beste.
Hattest du ihn so auf dem Schirm?
Nee, habe ich auch dementsprechend schon so notiert. Und der Zweite, der wirklich auch eine ordentliche Leistung gebracht hat, war Ginter. Die sind beide echt in einer sehr guten Form. Und gestern hat er aber einen draufgesetzt. Ich meine, die Fakten brauchen wir nicht, sieht ja jeder. Doch, hier, aber ich habe auch darauf geachtet, defensiv, wie er dann immer wieder Rüdiger geholfen hat, wenn es notwendig war, zweite Halbzeit die Schnittstellenpässe zugestellt hat, abgegrätscht hat, dass ihm Portugal nicht hinter die deutsche Abwehrkette gekommen ist. Und dann war er aber schon wieder 10 Sekunden später vorn und bringt eine super Flanke. Also das war ein Linksverteidiger Vorstellung, wie man die sich wünscht.
Der ist schon 27, Stefan.
Wieso schon?
Nein, wo haben wir den so lange? Wo haben wir den so lange?
Ja, das ist jetzt
nicht entdeckt. Ja,
das ist ein Spätstarter. Das ist ja die Aufgabe vom Jogi Löw gewesen. Ja,
natürlich.
Aber wir können natürlich Stand heute froh sein, dass wir so einen haben. Ja, der Dynamik reinbringt, Tempo reinbringt, vor der Kamera frech ist, ja, authentisch ist. Ich mag das ja auch. Da können wir uns auf jeden Fall dran hochziehen.
Ich habe ihn eigentlich nur mitgenommen, weil ich habe gedacht, der sieht aus wie der Poldi, der kann dann in der Kabine die Musik machen. Jetzt kann er auch noch Fußball spielen. Toll.
Er ist ein Spätstarter. Er ist der einzige Spieler, der nicht durch die Akademieausbildung gegangen ist, der über den Umweg Holland dann ihn bei der Serie A gelandet ist und der natürlich in einem System spielt, von dem sich Löw sehr viel abgeschaut hat, weil das Atalanta-System ist eben das System mit den hohen Spielern außen. Und er hat da teilweise stundenlang wirklich mit Gasperini, dem Trainer, aber auch mit Videoanalysten dran gearbeitet, wie muss er sich bewegen, wie kann er noch torgefährlicher werden. Das ist jemand, der nicht über sein Talent kommt, sondern durch seine Arbeit und durch seinen Einsatz.
Deswegen hat er jetzt noch mal in den letzten zwei Jahren einen absoluten Sprung gemacht.
Wir erweitern noch mal die Runde. Schalten nach Herzogenaurach zu Patrick Berger. Patrick, hallo, grüß dich.
Affengeile Grüße aus Herzogenaurach, hallo.
Ja, um auf diesem Niveau zu bleiben, hätte ich beinahe gesagt. Was geht ab?
Ja, was geht ab? Jetzt hat es eben mal aufgehört zu regnen. So ein ganz kleines bisschen nieselt hier. Also hier ist heute in Herzogenaurach nicht wahnsinnig viel los. Also Regeneration steht nach diesem Kantersieg, muss man fast schon sagen, auf dem Programm. Die Ersatzspieler machen ein lockeres Programm und auch die Angeschlagenen, weil da hat man ja auch so ein bisschen Blessuren davon getragen. Wundenlecken ist angesagt. Mats Hummels hat wieder seine Patellasehne gespürt. Ilkay Gündogan hat einen Schlag drauf bekommen. Und Robin Gosens, ihr habt ja eben lange drüber gesprochen, der Matchwinner, der hat auch so ein bisschen Probleme im Leisten-Adduktorenbereich. Aber Jogi Löw hat schon gemeint, alles kein Drama. Wir sind guter Dinge, dass wir das bis Ungarn hinbekommen.
Für dich auch eine Überraschung, wie der Robin Gosens in beiden Spielen aufgetreten ist?
Also ich muss auch sagen, so viel Serie A, so viel Atalanta gucke ich auch nicht. Beim ein oder anderen Champions-League-Spiel habe ich zugeschaut. Ganz überraschend, wenn man zumindest jetzt hier bei der Nationalmannschaft ist, ist diese Entwicklung oder dieses Spiel, diese beiden Spiele dann jetzt nicht unbedingt, weil er in den Vorbereitungsspielen schon sehr, sehr gute Leistungen gezeigt hat, sehr, sehr frech eben ist und dieser Mannschaft einfach unfassbar gut tut. Und wenn man mit Leuten auch in Italien spricht, ich habe mich beispielsweise gestern länger mit Fabrizio Romano, dem Transferguru in Italien, auch unterhalten und er meint, ey, das ist ein Top-Guy. Und das ist für uns eigentlich nicht so wirklich klar, weil er großartige Leistungen bringt seit Jahren jetzt schon in Bergamo und da ein absoluter Führungsspieler ist. Aber dem einen oder anderen ist der Name vielleicht noch nicht so richtig ein Begriff. Hat ja nicht lange her noch an der Tanke gejobbt. Hier in Herzogenaurach hat er dicke Bücher mitgenommen, Psychologiebücher. Also der macht nämlich gerade ein Studium nochmal nebenbei, also auch ein schlaues Köpfchen. Also wirklich überraschend nicht, aber die Entwicklung natürlich. Ihr habt eben auch schon mal das Ganze angerissen. Das ist schon krass. Also jemand, der kein Internat durchlaufen hat, der an der Grenze zu Holland eben groß geworden ist, bei Rede angefangen hat, auf ganz unterste Ebene zu kicken. Dann hat er es gewagt, den Schritt eben nach Holland. Dann Vitesse Arnheim, U23, in der zweiten Liga hat er sich versucht bei Dortrecht und dann ist er über Umwege Heracles Almelo und dann vor 4 Jahren eben zu Bergamo gewechselt. Also das ist ein ganz, ganz rasanter Aufstieg und schön, dass es sowas heutzutage noch gibt.
Wunderbar, dann lassen wir ihn nochmal zu Wort kommen.
Ja, unwirklich fühlt sich's an. Ich glaube, schöner kann es eigentlich nicht sein. Für mich natürlich ein unfassbarer Abend auf allen Ebenen. Ich meine, first of all natürlich, dass wir gewonnen haben. Ein Spiel, das wir unbedingt gewinnen mussten. Und dann mache ich ein Tor, bin dann noch bei 2 Toren irgendwie beteiligt. Ja, mehr kannst du dir nicht wünschen, sage ich mal so, ne?
Das kann man so sagen, ne? Tolle Karriere muss man.
Ich glaube, er würde nicht so reden und so spielen, wenn er die Internate durchlaufen hätte.
Ah. Warum glaubst du das?
Ja, weil da wirst du ja geschliffen, da wirst du geformt, wird dir eine Schablone mehr oder weniger aufgelegt, du wirst extrem geschult, auch im Umgang mit den Medien. Ich glaube, das sieht man ein Stück bei ihm, was ich aber total positiv finde. Und das tut uns auch wieder gut.
Da sagt jeder Fan zu Hause, boah,
endlich mal einer,
der einfach mal so ist wie ich. Ich sag das jetzt mal so ein bisschen. Also viele, die jetzt irgendwie unterklassig spielen, die würden ja genauso ein Interview geben. Und das finde ich einfach mega sympathisch.
Ja, und es geht natürlich auch trotzdem noch. Ne? Man muss nicht im Internat gewesen sein oder Nachwuchsleistungszentrum.
Der Wille ist eh entscheidend.
Ja, oder?
Der Wille, etwas erreichen
zu wollen. Man sich so durchbeißt,
steht sowieso über allem.
Mario, du hast eben bei der Tanke, hast du auch schon gesagt, jo. Warum?
Das war dann Zigaretten.
Warum Tanke?
Ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass sie von den Nachwuchsleistungszentren nichts halten. Das ist für mich der größte Unfug, was es gibt. Ich meine, du kannst ja gucken, es gibt 2, 3, 4 Vereine, die jedes Jahr mal einen Spieler aus dem Nachwuchsleistungszentrum rausholen. Und der Rest hast du dann. Es ist ja etwas Aufgedrängtes, das müssen sie machen.
Kimmich ist da auch rausgekommen.
Ja, aber Kimmich, das ist ja auch schon ein paar Jahre jetzt her. Aber guck doch mal die letzten Jahre, wer ist denn richtig aus dem Nachwuchs gekommen? Es sind ja theoretisch oder auch praktisch werden die Spieler ja gekauft und dann ins Nachwuchsleistungszentrum gesteckt mit 13, 14, 15. Ich habe das Höchste, was ich gespielt habe, war Südwestauswahl damals. Und Stefan sagt, so ein Junge tut uns mal allen wieder gut. Wenn du den beim Interview hörst, eine lockere Schnauze ein bisschen, da darf man auch nicht wieder hingehen und sagen, ach, Affengeil, darf man das überhaupt noch sagen? Nee,
Das ist so. Er ist locker und ich freue mich, dass wir mal wieder so einen haben, nicht so einen, wo du immer das Gefühl hast beim Interview, da steht einer hin neben der Kamera und hält so einen Zettel hin und es wird alles abgelesen. Und das finde ich einfach schön. Und wenn ein Junge so mal an der Tanke war, ich war auch schon nachts an der Tanke und habe mal ein Bier dann noch mitgenommen, bevor ich dann zum Training gefahren bin.
Nachts. Ich habe es immer so verstanden.
Was für ein Training war denn das?
Ich habe das so verstanden, dass er dort gearbeitet hat.
Ja,
ich wollte eigentlich auch arbeiten,
aber die haben nichts gesucht. Die haben dann mitgenommen.
Ich halte mal dagegen, die U21-Europameister auch gerade gewonnen.
Ja, aber Thomas, Entschuldigung, ich habe ja schon wieder Angst, dass wir nach dem Sieg gestern, dass wir der Europameister werden. Nach Frankreich hat es geheißen, oh, wird ganz, ganz schwer. Und natürlich ist es eine schwere Gruppe. Das kann in diese Richtung gehen. Das kann natürlich auch in die Richtung gehen, dass wir uns ganz locker qualifizieren. Aber Frankreich, Portugal sind ja erstmal und auch Ungarn nicht zu unterschätzen. Wir haben es gesehen gestern, gegen Frankreich einen Punkt geholt. Du musst ja erstmal diese Runde trotz allem noch überstehen. So, wir haben natürlich einen großen Schritt gemacht mit diesen drei Punkten. Aber in Deutschland geht es ja wieder ruckzuck. Jetzt werden wir wieder Europameister. Es hält uns keiner auf. Jetzt machen wir vielleicht gegen Ungarn vielleicht ein schlechteres Spiel, qualifizieren uns wieder. Dann ist wieder in Deutschland, ach Gott, mit dieser Mannschaft haben wir überhaupt gar keine. Das geht ja in Deutschland immer zu schnell. Ja, wenn du ein gutes Spiel machst.
Ich glaube nicht nur bei uns, komm. Also
ja, aber bei uns ist es schon extrem. Mittlerweile ist in Deutschland ganz extrem. Also man hat ja die Stimmen gehört nach dem Frankreich-Spiel. Ja, schwer und keine Torchance gehabt und. Trotz allem haben wir ja gut gespielt. So, jetzt haben wir gestern ein super tolles Spiel gemacht. Ja. Gewinn des hochverdient 4-2. So, jetzt müssen wir aber auch noch den nächsten Schritt machen. Wir müssen erstmal, um Ungarn nicht zu unterschätzen, ich glaube, das wird ein vielfaches schwereres Spiel wie gegen Portugal.
Also Portugal liegt uns ja halt einfach auch. Ne? Das muss man immer sagen. Ja, bis auf das eine Mal, wo wir, glaube ich, gegen die BL verloren haben.
Genau.
Ja, genau. Aber normal liegen die uns ja auch. Also von daher, ich sehe das ein bisschen wie du.
Das war
wir sollten aber auch die Europameisterschaft, finde ich, nicht daran festmachen, zu sagen, wir müssen Europameister werden oder Zweiter oder Dritter, Vierter oder Fünfter. Mhm. Ich glaube, es ist ganz wichtig, nach 2018 die Sympathien wieder zu gewinnen. Bei den Zuschauern für die Zukunft. Zu sagen, hey, das war ansehnlich, es hat Spaß gemacht, wir holen wieder die Flaggen raus, wir freuen uns wieder auf die Länderspiele. Ich glaube, darum geht es für mich persönlich in erster Linie.
Und da sind wir auf einem guten Weg mit diesen zwei Spielen. Genau. Frankreich, ja, Portugal, sind wir wieder auf diesem Weg, die Fans auch wieder zurückzuholen.
So, jetzt haben wir noch einen kleinen Infight, den wollen wir euch auch noch zeigen.
Hm? Ja.
Infight, kannst auch Scharmützel sagen. Ne?
Okay.
Wir haben ja von Robin Gosens gerade gesprochen. Hören wir erstmal Thomas Müller zu Robin Gosens.
Er hat das gemacht, was wir von ihm verlangen. Er hat es ordentlich gemacht. Nur 60 Minuten, muss man auch mal sagen. Gut, er spielt in Italien, weiß ich nicht. Aber darf er gerne öfter liefern.
So, da kommt
Müller. Ja, der hat das zu mir direkt nach dem Spiel gesagt. Er meinte auch direkt zu mir, wie kannst du nach 60 Minuten runtergehen? Und dann habe ich gesagt, besser 60 gute Minuten als schlechte 90. Und dann hat er gelacht und ich glaube, damit ist das Thema durch.
Heiko Niederer von der Bild.
Das Problem ist, dass er, wenn er schlechte 60 gehabt hätte, wäre er auch runtergegangen.
Ja,
aber du kannst.
Lieber 60 gute als 90 schlechte. 90 hätte er ja schlecht nie gespielt.
Das war natürlich ein guter Witz von Thomas, aber es ist nicht mehr so, dass in Serie A wirklich nur langsam und defensiv gespielt wird und keiner bewegt sich. Also das hat sich ein bisschen verändert in den letzten Jahren. Und da ist Atalanta auch ein super Beispiel dafür, weil die laufen rauf und runter. Deswegen passt er so gut in diese Mannschaft auch. Und ich wollte nochmal den Punkt betonen, der DFB hat ja wirklich Probleme gehabt mit der Öffentlichkeit, so eine richtige gute Beziehung wiederherzustellen in den letzten Jahren. Man hatte so das Gefühl der Entfremdung.
Naja, sie haben ja auch nicht so viel dafür getan erstmal. Ne?
Also, ja, hat mit Ergebnissen natürlich auch zu tun, hat vielleicht auch mit den Charakteren zu tun, aber deswegen passt dieser Gosens halt so wahnsinnig gut, weil jeder da so einen Bezugspunkt hat. Und du hast Podolski so im Spaß angesprochen, aber das ist natürlich so ein Typ, der die Leute mitnimmt und einfängt. Ja? Und das tut der Mannschaft sehr, sehr gut.
Ja, es wirkt halt nicht so geplant oder konstruiert, wir haben jetzt irgendeine Kampagne, die jetzt vielleicht dann irgendwann mal einschlägt, sondern da kommt einer, der fightet, auch schon gegen Frankreich, ich erinnere mich, da hat er, das war jetzt keine schöne Szene, als er, glaube ich, mit dem Knie irgendwie den Franzosen am Kopf getroffen hat, aber man hat halt gesehen, der ist unglaublich gallig, der will unbedingt und dann eben haben wir schon gesagt, die Aussagen und das ist
manchmal besser als irgendeine Agentur, die irgendwas erfindet.
Ich glaube, es geht einfach mal wieder um Fußball, also mehr um Fußball als um andere Dinge. Patrick, wir haben gerade angesprochen, oder du hast gerade verfolgt, dieses sogenannte Scharmützel zwischen Robin Gosens und Thomas Müller. Die Rolle von Thomas Müller, wie würdest du die definieren? Wie wichtig ist er?
Ja, total wichtig. Da haben wir jetzt die Tage ja auch oft und ausführlich drüber gesprochen. Nicht nur Mats Hummels, natürlich auch er, die beiden Rückkehrer, ganz zentrale Stützen eben in dem System auch von Joachim Löw. Und es ist jetzt auch nicht unbedingt so, dass sich in der Hierarchie komplett etwas verändert hat. Das wollten sie auch gar nicht. Also das war auch nicht das Ansinnen. Aber klar, durch ihre ganze Erfahrung, durch die ganzen Spiele, die sie schon auch im Nationaltrikot gemacht haben, sind das natürlich Führungspersönlichkeiten. Und auch gestern, man hat es immer mal wieder gehört, gestern waren zwar 13.000 Zuschauer in der Arena, aber bis zu uns hoch ist es auch so ein bisschen durchgedrungen, wieder die Kommandos von Radio Müller. Also der ist einfach unfassbar laut, der läuft viel, der ackert viel. Gestern hat nicht alles immer geklappt, aber trotzdem unterm Strich ein sehr, sehr gutes Spiel. Er spielt diesen einen Chip-Pass beim 2:1 auf Havertz, ist an der Entstehung des 3:1 beteiligt. Also unterm Strich auch wieder ein sehr, sehr gutes Spiel von ihm, auf jeden Fall. Und Applaus gab es dafür auch, also nicht nur bei der Aufstellung, da hören wir auch mal so ein bisschen hin, da waren die Zuschauer ja fast mit am lautesten, als sein Name gerufen wurde. Und auch nach dem Spiel, also der sorgt für gute Laune und für gute Stimmung hier im Lager.
Gut, wir machen kurz einen einzigen Spot, dann reden wir weiter über das gestrige Spiel. Und es gibt natürlich auch noch mal ein paar Probleme.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Jetzt gebe ich mal rüber zu Jana und zu Stefan. Die schauen mal, wo wir doch vielleicht das ein oder andere Problemchen noch haben.
Der Formcheck der Deutschen wird präsentiert von Unibet. By Players for Players.
Ja, wenn ich Stefan an meiner Seite habe, bedeutet das, es gibt was zu analysieren. Und zwar das erste Gegentor, das 1:0 der Portugiesen durch, na klar, wen sonst, Cristiano Ronaldo. Der beendet also seine Torflaute gegen Deutschland. Aber wir müssen schauen auf die Entstehung. Und jetzt bitte achten Sie mal auf den Strafraum und insbesondere auf Cristiano Ronaldo. Also es ist nämlich eigentlich eine deutsche Ecke, ausgeführt durch Toni Kroos. Geklärt durch Cristiano Ronaldo. Bernardo Silva startet dann da nach vorne, verlagert nochmal auf Diogo Jota. Und Cristiano Ronaldo von einem Strafraum in den anderen. Er hat es geschafft, unsere Restverteidigung nicht. Was war da los? Kai Havertz sieht ihn ja sogar noch, läuft aber irgendwie nicht mit.
Ja, Kai Havertz ist ja ein offensiv ausgebildeter und geschulter Spieler, der da so ein bisschen den Blickkontakt verliert, er lässt ihn dann bei dem Pass von Silva eben im Rücken weglaufen. Dadurch wird das natürlich dann brandgefährlich. Ich muss aber zu der Situation sagen, man kann auch nicht alles verteidigen. Und wenn man will, kann man auch überall einen Fehler suchen. Das haben die Portugiesen schlichtweg super gespielt, mit einem hohen Tempo, wo die Deutschen dann nicht mehr hinterherkamen. Aber vielleicht war das auch ein Weckruf für dann das Spiel, was dann danach kam.
Aber Thema Standards ist ja schon eins. Im vergangenen Spiel gegen Frankreich konnten wir unsere nicht nutzen für Tore. Jetzt fällt aus unseren Standards sogar noch ein Gegentor. Das muss man doch im Training schon mehr verfolgen.
Ja, aber so ein Tempo, was ein Ronaldo nach wie vor hat, oder diese Genialität der Spieler um ihn herum, der dann eben perfekte Bälle auch spielt, das kannst du schlichtweg dann auch nicht verteidigen. Da muss man dann auch mal sagen, da waren die Portugiesen in der Szene einfach Weltklasse und so gut für uns in der Rückwärtsbewegung. Und das muss man dann auch mal akzeptieren und nicht sagen, da war irgendetwas Falsches oder warum sind die Innenverteidiger nicht zurückgekommen. Nein, bei der Standardsituation sind nun mal die Innenverteidiger Rüdiger, Ginter und Hummels vorne, die dann in der Rückwärtsbewegung das Tempo dann auch nicht haben. Und Ronaldo, wenn der mal anzieht, den kannst du eh nicht stoppen.
Vielen Dank, Stefan. Ich weiß, dass Mario sich explizit mit dem Thema Standards in der deutschen Nationalmannschaft beschäftigt. Ich bin gespannt, was der dazu sagt.
Jetzt darfst du hier kommen?
Nein, du kommst erst mal hier hin und sagst.
Der Formcheck der Deutschen wurde präsentiert von Unibet. By Players, for Players.
Da du dich jetzt gerade hingesetzt hast, kannst du wieder aufstehen, 3 Euro nehmen und da reinschmeißen.
Warum?
Weg. Was hat er gesagt? Weg.
Ja, was hat er gesagt?
Du zahlst jetzt 3 Euro, weil es dir nicht einfällt. Da hat er so lange noch geredet. Irgendwas mit.
Komm, 3 Euro raus.
Machen mal die Video VAR zurück.
Man kann nicht alles verteidigen oder so.
Genau.
Nein, kann man doch nicht.
Komm.
Gegen das Tempo.
Stefan, diskutieren die Dreier rein. Komm.
Was? Hast du schon bezahlt vorhin?
Nein.
Ja. Ah, wir können ja zusammen aufstellen.
Also okay, ich zahle noch für der Trainer hat alles ja.
gemacht. Das ist wird dann mal was teurer, wenn man so spät zahlt.
Steffen, was ich mich gefragt habe, bei dieser Situation, auch bei anderen Ecken für uns, warum stellt man Kai Havertz dann als letzten Mann dahin?
Ja, das ist natürlich dann bei diesem Konter natürlich die falsche Person gegen diese schnellen Portugiesen im Umschaltmoment. Nur das sind ja auch diese Momente, die du trainierst. Offensiv wie defensiv, und ein Standard gibt dir die Chance, selber zu treffen. Aber wenn du den ersten Ball nicht gewinnst, kann natürlich ein Konter passieren aus dieser Situation. Du gehst aber, wie Stefan das sagt, mit den stärksten Kopfballspielern erstmal in den Strafraum und willst den Kopfball gewinnen. Und dann ist Havertz eben eher im Rückraum. Und wenn dann dieser Umschaltmoment da ist, ist es natürlich schwierig für ihn, dann defensiv zu denken und dann auch so zu...
Defensivspieler ist doch normal immer hinten dann, das weißt du doch.
Ja, na klar, es war
muss er doch auch.
Also gegen Frankreich war Gosens immer der letzte Mann. Und
ja, ist schon sehr riskant.
Ich habe nicht verstanden, dass es Havertz ist. Havertz ist zwar schneller als er aussieht, aber er ist natürlich auch 1,89. Also eigentlich würde man ihn eher
im Strafraum... Ja, genau. Thomas hat ja recht, da muss ja ein Defensivspieler muss immer hinten sein. Dann ist halt aber der Außenverteidiger
der letzte Mann. Und das habe ich nicht verstanden.
Oder Kimmich, wenn Groß die Ecke macht, einen von den beiden musst du immer als Absicherung
haben. Ich muss sagen, für mich, ich habe nicht verstanden, warum bei einem Spielstand von 0-0, und unsere waren ja gut im Spiel, wir hatten Torchancen, wir haben schon ein Tor gemacht, was nicht gezählt wurde, warum Antonio Rüdiger da so offensiv in dem Moment steht. Also da würde ich als Defensiver mindestens 10 Meter weiter hinten stehen. Ja, er kann an den Ball kommen, aber da kann man auch einen anderen hinstellen. Also das war für mich so ein bisschen...
Nee, aber das kann ja Thomas beantworten. Also die Innenverteidiger, die nach vorne gehen und den Kopfball gewinnen sollen, die denken ja, nur offensiv in dem
Moment. Dann muss er weiter vorne, dann muss er noch weiter vorne stehen.
Thomas, der steht auf so einer komischen Position. Das ist deine Aufgabe, da habe ich abgesichert. Also du gewinnst den Kopfball, du machst das Tor für uns. Wenn nicht, laufe ich zurück und sichere den Konter.
Aber du warst eben defensiver Spieler oder defensiv denkender Spieler, sagen wir mal, in dem Moment dann.
Ja, was ich aber meinte jetzt, weil Matze sagt, ein Rüdiger muss auch schon defensiv denken, das machst du nicht bei einer Standard. Der geht in den Ball und will den Kopfball gewinnen. Und wenn du dann den Ball verlierst, kann schon mal ein Umschaltmoment auch dann ein Rüdiger es nicht mehr schaffen, zurückzukommen. Ist doch klar, weil in dem Moment, wo du den Kopfball verlierst,
geht der Ball nach vorne. Aber ich weiß doch um die Qualitäten von Cristiano Ronaldo und ich weiß doch darum, wie schnell der ist. Der ist 36, aber der ist ja immer noch pfeilschnell. Also deswegen ist das schon so ein bisschen, du hast es ja richtig gesagt, es war schon von den Portugiesen auch überragend gespielt. Aber ich... Aber denke mir, dass für mich Rüdiger in dem Moment, nach 20 Minuten oder 15 Minuten oder wann es war, einfach in der Situation für mich zu offensiv steht. Also habe ich es gesehen.
Also wenn überhaupt ein Fehler in dieser Situation wirklich vorlag, dann war es wirklich Kai Havertz, der sich so ein bisschen zum Ball hin orientiert und vergisst, was in seinem Rücken passiert. Wo der Ball Aber wir machen ihm jetzt keinen Vorwurf. Es gibt halt Tore... Die muss man akzeptieren und auch mal den Hut ziehen und sagen, hey, das haben die Portugiesen einfach gut gemacht. Das war ja mehr oder weniger, wie viele gute Szenen hatten sie? 2 oder vielleicht 3? So, und die gehörte dazu. Punkt.
In der ersten Halbzeit, ja.
Ja. Er hatte auch das Problem, dass Ronaldo und Jota auf ihn zuliefen. Und er wusste nicht so wirklich, bleibt er links oder soll er rechts?
Das
und hat versucht, sich einfach fallen zu lassen. Und dann kommt der Pass von Bernardo Silva, kommt natürlich perfekt.
Aber in erster Linie. Wenn du dann in so einen Konter läufst, konzentrierst dich ja erstmal auf den wichtigsten Spieler, auf den Ronaldo. Der ist ja in dem Vollsprint da vorne rein. Und du siehst da bei Havertz, wie er sich dann ein bisschen mehr in die Mitte orientiert, weil theoretisch hätte man ja auch dem Ronaldo den Ball mit einem Chipball spielen können. Und du fokussierst dich natürlich erstmal ein bisschen mehr auf den Ronaldo. Und du verlierst natürlich den, wie Stefan sagt, den Spieler im Rücken ein bisschen aus dem Auge. Und der Ball war richtig gut gespielt, aber nochmal muss man bessere Standardsituationen spielen, da passiert sowas nicht. Muss man
da bist du nicht mit zufrieden.
Aber die Leute haben nicht
mehr. Nein, ist klar, aber deswegen sage ich ja, ich ärgere mich immer wieder mit
den, anderes Thema.
Mit den Standardsituationen, da kommt meines Erachtens viel zu wenig raus bei den Eckbällen, Freistöße von den Seiten oder auch wenn du von 25 Meter Freistoß, 8 Meter übers Tor, bei den Eckball, wir haben wirklich gute Kopfballspieler, wir haben große Spieler, und da strahlen wir einfach noch nichts aus und da passiert dann natürlich, wenn du so einen Ball auf dem kurzen Pfosten spielst, zu kurz und ich hätte zum Beispiel anstatt Havertz hin zu stellen, würde ich Havertz, wenn ich den Eckball zum Tor hinspiele, würde ich den ganz vorne hinstellen. Der ist 1,89 groß. Der weiß offensiv zu denken. Defensiv denken ist im Moment nicht so vielleicht sein Spiel.
Ja.
Und warum stelle ich den nicht kurz, um den Ball zu verlängern? Nochmal Standardsituation. Ich weiß nicht, wie sie trainiert haben. Angeblich haben sie ja trainiert eine Woche vorher. Bloß weiß ich nicht, ob sie die mit Medizinbällen trainiert haben oder mit normalen Fußbällen.
Ja, aber das wird auf alle Fälle analysiert. Ich kenne ja dann, wie der DFB-Stab jetzt nach dem Spiel dann genau diese Einzelheiten durchgeht. Ja. Und als allererstes klar, ein richtig guter Angriff der Portugiesen. Umschaltmomente sind genau im modernen Fußball die Momente, wo du es schwer verteidigen kannst. Das haben die Portugiesen gut gemacht. Und trotzdem wird der DFB genau analysieren, wie stelle ich mich jetzt im Rückraum auf, wer wird das nächste Mal verteidigen, dass dieser Moment, und das kann man eben wirklich gut und auch gut trainieren. Und da bin ich auch voll bei Stefan, also und bei dir, weil wir haben so viele Ecken, so viele Freistöße, auch in der Nähe vom Strafraum. Du hast das immer super gemacht, Icke Hessler, Andi Möller. Da sind die Leute, da sind die Leute hingerannt und alle wollten schießen. Heute weiß ich nicht mehr, wer den Freistoß schießen soll bei Deutschland. Ja. Das, und das musst du trainieren, das ist der einzige Weg.
Das größte Problem, finde ich, sind unsere defensiven Standards. Also wenn es darum geht, sie zu verteidigen. Denn das zweite Tor kommt ja aus dem Freistoß. Es gab auch noch die Chance von Ruben Dias am kurzen Pfosten, wo er da nicht richtig den Kopfball richtig ansetzt. Noch in der ersten Hälfte.
Ich glaube, Pepe auch am Schluss nochmal. Ne? Weißt du,
und da, glaube ich, kann man das auch ein bisschen besser machen. Noch.
Ja, aber man kann auch nicht alles verteidigen, das muss man auch mal sagen. Also,
jetzt wiederholst
das du ist dich. Ja jetzt hier nicht dritte Liga oder fünfte Liga, sondern das ist absolutes Top-Niveau in Europa, amtierender Europameister. Dass da mal was passiert, ist doch auch klar.
Aber Standards sind natürlich extrem wichtig.
Ne? Ja, aber in beide Richtungen. Das wissen wir alle, aber du kannst nicht alles wegverteidigen. Das, gut. Da sind die anderen dann auch zu gut.
Dann reden wir gleich weiter.
Ich bleibe nur dabei, dass wir trotzdem hinten noch zu anfällig sind. Das ist, am Ende haben wir trotzdem, wenn der Pfostenschuss, wird's eng.
Ja, absolut. Also gleich geht's weiter hier bei uns. Patrick Berger ist uns weiterhin zugeschaltet. Ja, aber es ist eigentlich das Beste. Wenn wir Erster, ne? Zweiter, Dritter, ja, das werden wir auch gleich noch in Ruhe diskutieren. Also auf wen können wir da treffen? Ich glaube, das kann man schon zumindest ausloten, wenn wir Erster oder Zweiter in dieser Gruppe werden. Zum Beispiel, ja, England-Gruppe zum Beispiel. Sie können erstmal 200.000 Euro gewinnen, da sind wir gleich wieder. Nur wenn du Zweiter bist.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Wieder zurück beim EM-Doppelpass. Also es war ein wunderbarer Fußballabend gestern hier in München. Deutschland gewinnt 4:2 gegen Portugal. Wie heißt es so schön? Jetzt sind wir endlich im Turnier richtig angekommen. Und wir machen weiter mit der Frage der Woche.
Ja, man muss sagen, die Fans treten so ein bisschen auf die Euphoriebremse. Also Herr Berger sagt zum Beispiel, man sollte den Ball flach halten. Es gibt viele Baustellen, was Standards oder defensives Verhalten angeht. Es gilt vorerst, die Vorrunde zu überstehen. In der K.O.-Phase werden für alle die Karten neu gemischt. Es ist dann alles möglich. Statt heute gibt es aber andere Favoriten. Und auch Mario sagt, ein Sieg und eine Niederlage. Und alle sprechen schon vom EM-Sieg. Ungarn wird sich nicht kampflos ergeben. Fragt mal Frankreich. Die haben ja gestern nur unentschieden gegen Ungarn gespielt. Es gibt aber auch ein paar optimistischere Stimmen. Zum Beispiel, wenn sie so druckvoll und voller Spielfreude wie heute spielen, dann klappt das auch mit dem Titel Hömmer. Hömmer ist jetzt auch mein Stichwort. Wir wollen uns nämlich noch Ihre Antworten am Dopafon anhören.
Wir haben auf jeden Fall das Zeug, Europameister zu werden. Das hat man gestern Abend gegen Portugal deutlich gesehen. Wir haben einen heißen Trainer, der zum Abschied den Titel absolut holen möchte und es allen beweisen möchte, dass er ein guter Trainer war.
Die deutsche Mannschaft ist immer dafür gut, einen Titel zu holen. Es gibt keine Mannschaft, die 6-7 Spiele auf hohem Niveau durch ein Turnier durchgeht. Das ist einfach nicht machbar.
Prinzipiell hat die Mannschaft das Zeug zum Europameister. Der Angriff scheint sich gefunden zu haben. Die Abwehr muss sich allerdings noch steigern. Und der Angriff wird dann geprüft, wenn man auf Gegner wie Italien trifft, die eine deutlich massivere Abwehr haben und das Toreschießen nicht so leicht machen. Gleiches gilt für ein eventuelles Duell gegen die Niederlande.
So, ich zahle erstmal, ne? Was hat der...
Flach halten. Wasser?
Den Ball flach halten. Der Kollege Berger, also nicht unser Patrick, sondern so, flach halten. Steffen, ja.
Wir werden jetzt auch noch nicht flach halten, den Ball. Wir mal lang nach vorne.
Gut, das wollte ich jetzt, ich wollte nicht auf deine Spielweise nochmal eingehen. Jetzt werden wir Europameister, ganz einfach.
Nein, natürlich nicht. Also die Aussagen sind doch alle sehr, oh Matze, du bist aber echt auch schon, wir waren ja im Stadion, aber dann muss man ganz ehrlich sagen, wenn man das Gesamte vor der EM sieht und die Top-Favoriten sind nach wie vor Frankreich, gegen die haben wir verloren übrigens, Belgien, England wackelt ein bisschen, aber war halt auch ein Derby gegen die Schotten, schauen wir mal, wie das jetzt läuft gegen die Tschechen. Ich glaube aber auch, dass sie Erster wären, dann Italien und dann mit dem Sieg gestern können wir vielleicht so ein bisschen in diese Rolle rutschen und dann... vielleicht weit kommen.
Was müssen wir besser machen, Matze?
die Abwehr. Ich habe es schon zweimal gesagt, am Ende, ich zahle auch gleich.
Schön, dass du es schon vorher sagst.
Ja. Nein, aber es ist ja letztlich so. Also man muss auch sagen, wir haben natürlich jetzt nach vorne hin, das war, fand ich auch ein sehr gutes Spiel, war erfrischend. Man hat aber auch den Pepe da hinten drin gehabt, der ist jetzt, wie alt ist der mittlerweile?
35, 36.
Man hat, ich glaube, bei ein, zwei Duellen gesehen, der ist nun auch mittlerweile wirklich langsam. Also deswegen, ich glaube, wenn wir da auf eine Mannschaft eben wirklich treffen wie Italien, die das Verteidigen im Blut haben, dann wird es auch deutlich schwieriger. Dann haben wir auch nicht mehr die Torchancen, so wie eben gegen Frankreich gesehen. Und dann darf hinten aber auch wirklich nichts anbrennen. Also deswegen, da hinten sehe ich wirklich die absolut größte Baustelle für mich immer noch. In dem ist die Frage, ob eben dann doch vielleicht eine Viererkette irgendwann kommen sollte. Aber da, finde ich, muss man auf jeden Fall den Hebel als erstes ansetzen für mich.
Stefan, du hast noch eine ganz andere...
Ja, ich gehe.
Zahl, genau. Stefan, du hast noch eine ganz andere These in deiner Online-Kolumne. Die schauen wir uns mal schnell an. So, zwei Eigentore und ein Treffer vom Linksverteidiger beweisen. Wir brauchen dringend wieder Mittelstürmer wie Klose für den Erfolg. Gut, die haben wir jetzt bei diesem Turnier nicht, ne? Oder? Oder was wolltest du damit aussagen? Ja, das könnte am Schluss fehlen?
Nein, dieser gelernte, typische Mittelstürmer, den wir wunderbar in den 90er Jahren hatten, ob es ein Rudi Völler war, ein Kalle Riedle, ein Jürgen Klinsmann, gibt es so viele, Ulf Kirsten, Oliver Bierhoff, der uns zum EM-Titel 96 geschossen hat. Das sind ja die klassischen Mittelstürmer oder ganz früher, die wir hatten. Brauche ich jetzt nicht alle aufzählen, Gerd Müller und Klaus Fischer und so weiter. Ja. Dann haben wir irgendwann mal angefangen, die Philosophie zu umschreiben im Nachwuchs, zu sagen, falsche Neun, wir brauchen nicht mehr diesen Stoßstürmer. Ich bin der Meinung, dass jede Nation, die um den Titel bei der EM jetzt mitspielt, also Belgien, Lukaku, genau, dann hast du...
England, Kane.
Genau, Kane, okay, ist noch nicht in Topform in England.
Aber haben wir es mal
Lewandowski, schon, ja. Der den Unterschied ausmachen kann Immobile, in Polen. Genau. Immobile, Italien. Die haben diese Benzema. Stürmer, die eben Benzema, Giroud als Backup. Frankreich. Das sind die Stürmer, die halt dann auch zwei oder drei Verteidiger binden. Den haben wir nicht. Diesen Spielertyp, der ganz wichtig sein wird in der Zukunft. Das hat also nichts mit dem Turnier jetzt zu tun, weil Jogi Löw wird es nicht mehr ändern können. Aber da müssen wir vielleicht hingehen, dass wir sagen im Nachwuchs, dass wir ein bisschen mehr wieder darauf achten, dass wir diese Spielertypen wieder ausbilden.
Das ist meine Meinung. Im Moment ist da keiner weit und breit.
Ja, Miro Klose war der Letzte, ne? Das steht ja auch in der Kolumne drin. Miro Klose war der Letzte, der dir schlichtweg 3, 4, 5 Tore garantiert in so einem Turnier. Das haben wir nicht. Deswegen habe ich gesagt, 2 Eigentore. Einer vom Linksverteidiger und ein vom Offensiven mit Havertz. Ich glaube, das ist dringend nötig für die Zukunft.
Das brauchen wir definitiv. Ich sehe schon einen, aber der Sprung ist groß. U21, ein Matcher hat das wirklich ordentlich gemacht bei der U21-Europameisterschaft. Gute Läufe, schnell, beweglich. Aber es ist genau entscheidend, ich war auch damals als U-Trainer schon, du hattest das Gefühl, es stimmt, wir bilden keine Mittelstürmer richtig aus. Auch beim DFB nicht. Auch gerade viele Nationen holen sich dann einen Stürmertrainer, der genau das umsetzt, um wieder diese Spielertypen gerade in der vordersten Spitze, die sich dort 1 gegen 1 auf engstem Raum durchsetzen oder eben in diese Abschlussqualitäten. Genau. Müller ist doch am besten, wenn Lewandowski da ist.
Genau.
Und Lewandowski ist eben der Stoßstürmer.
Und jetzt reden wir über die EM. Wir können es auch runterbrechen zur Bundesliga. Alle Top-Clubs, Bayern München, Lewandowski, Dortmund, Haaland, Wolfsburg, Weghorst, übrigens auch in der holländischen Nationalmannschaft. Das sind die so wichtig sind für die anderen drumherum. Und das haben wir halt in der Nationalmannschaft nicht.
Ich habe noch eine Frage. Vielleicht können wir das Bild vom Stefan noch mal ganz kurz einholen. Ich wollte mal, was ist das eigentlich für eine Mütze, Stefan? Was hast du da für einen Deckel aufgehabt?
Können wir das nochmal einspielen?
Ja, das ist irgendwie...
Genau, ja, gut, die sieht man jetzt nicht. Ist eine Oakley-Mütze
mit der amerikanischen
Flagge. Ich finde, die steht mir gut, würde dir noch besser stehen.
Ja. Vielleicht bringst du jetzt mal eine mit, dann probier es mal.
Letztes Mal hast du auch irgendwie an einem Hemd rumgemäkelt, weiß ich noch, ne? Wer hatte das an?
Ja, gut, ich meine...
Markus, glaube ich, Bubble war das.
Ja, ne? Ich meine, Markus hat ja auch komische Klamotten manchmal an.
Um das nochmal kurz zur EM zurückzudrehen.
Nee, mach
mal
sofort.
Der DFB muss ihn unterbrechen?
Nein.
Kann ich. Der DFB weiß natürlich, dass sie diese Problematik hat und versucht daran anzusetzen. Aber das ist nicht so leicht, weil das natürlich auch damit mit körperlichen Voraussetzungen zu tun hat. Du musst erstmal solche Schränke erstmal finden und dann hoffen, dass sie die Technik haben und diese fördern und so weiter. Aber umso wichtiger ist es natürlich jetzt, dass du mit den Spielertypen, die du hast,
Abläufe bestimmst, dass du mit denen die Details trainierst, dass du schaust, wie ist die Besetzung. Und da war eben in den letzten 3 Jahren ja so viel durcheinander und überhaupt keine Kontinuität, dass dieser Pessimismus, den viele ja hatten, eben schon irgendwo berechtigt schien, weil du nicht das Gefühl hast, da weiß eine Mannschaft genau, was sie spielt, mit wem sie spielt. Da wurde ganz viel mal ausprobiert. Und selbst vor 2 Monaten, glaube ich, wäre niemand auf die Idee gekommen zu sagen, Havertz ist definitiv immer gesetzt vorne. Da waren noch ganz andere Namen in der Verlosung. Und das Positive ist dann, dass du gestern gesehen hast, es findet sich so langsam. Dass ein Müller weiß, wie er mit einem Havertz spielen muss. Dass ein Serge Gnabry sich auch besser bewegt hat, der sich aber sicher auch noch steigern kann. Also du musst, das will ich nochmal kurz sagen, du musst dann eben als Löw mit diesen Leuten auch noch mehr arbeiten, weil du dich nicht darauf verlassen kannst, dass wie ein Lukaku einfach bei einer Flanke dann irgendwo der Ball dann im Tor landet. Du musst einfach noch mehr machen.
Ja, aber davon sind wir ja ganz weit weggekommen. Man hat ja irgendwann mal, Guardiola hat, glaube ich, damit angefangen, ohne den großen Brecherstürmer zu spielen, weil er nur Fußball spielen wollte. Ich meine, wir haben es ja die letzten Jahre gesehen. Es wird ja nur noch selten geflankt, weil diese großen Stürmer vorne fehlen, weil man ja darauf verzichtet, man will ja Fußball spielen. Man will ja den Ball ins Tor dribbeln, am besten mit dem Doppelpass noch. Und das ist das, was halt einfach fehlt. Und Stefan hat es richtig gesagt, wenn man Bayern München nimmt oder auch Dortmund mit diesen großen Stürmer, die noch Fußball spielen können, die fehlen ja. Und deswegen brauchen wir ja von außen nicht zu flanken, weil Gnabry wird ja nicht viele Kopfballduelle gewinnen. Ja. Gegen England oder gegen die Franzosen.
Die Vorgabe war ja immer flach reinzuspielen. Ja, und das ist ja richtig.
Geht ja nicht anders, weil wenn du einen 1,25 Meter Stürmer hast, da brauchst du keine hohen Bälle zu spielen.
Gegen Frankreich kam ja irgendwann Kevin Volland rein, ich glaube 5 Minuten vor Ende. Und da habe ich von einigen Fans, wieso stellt er den denn jetzt nach hinten? Ja. Also gefühlt nach hinten. Also das wäre jetzt schon einer gewesen, wenn er denn schon kommt, hätte ich ihn einfach mal wirklich vorne reingestellt, dass er genau diese Position zumindest imitiert oder wie auch immer. Also ich meine, die Flanken waren auch eine Katastrophe gegen Frankreich. Die gingen ja überall hin, aber nicht auf unsere Leute. Also von daher, das habe ich dann auch nicht verstanden. Wenn du schon den Spieler bringst, ja, dann stell ihn doch dahin, wo er vielleicht ein Tor machen kann, aber nicht nach hinten.
Das macht Sinn.
Hast du oder?
Recht. Absolut. Ja, gute Idee.
Jetzt kriegst du aber 3 Euro, weil du gut bist.
Dann lass uns mal schon auf Mittwoch, also vorausschauen. Ich habe eben aus Versehen Donnerstag gedacht. Ich habe das Spiel natürlich schon abgehakt, ne, weil wir hoffentlich weiterkommen. Steffen, wir blick mal auf die Tabelle. Im Moment, Ausgangsposition. Wir sind Zweiter. Ne?
Ja.
Es zählt der direkte Vergleich übrigens, muss man sagen. Ne,
Genau, und ein Punkt reicht erstmal. Also mit einem Unentschieden sind wir definitiv durch. Das ist erstmal eine sehr gute Nachricht. Das gibt auch ein bisschen Sicherheit. Hätten wir eben nur Unentschieden gestern gespielt, dann ist der Druck enorm. Weil du dann super Favorit bist, muss gewinnen gegen Ungarn. Und dass die auch ein bisschen verteidigen können, wissen wir jetzt schon. Ich glaube aber auch, dass wir ähnlich wie Mario nicht das größte Spiel machen müssen. Dieses Spiel sollten wir eben gewinnen und hoffen, dass vielleicht Frankreich nicht gewinnt gegen Portugal, dass wir noch Erster werden und dann einen Dritten bekommen. Das wäre besser für den weiteren Ablaufplan.
Okay, wenn wir Zweiter werden,
dann spielen wir in Wembley, wahrscheinlich gegen England. Das wäre ein bisschen das früh vielleicht.
Oder Tschechien, so aber wahrscheinlich England, genau.
Das heißt gegen den Ersten, ne?
Gegen den Ersten aus der England-Gruppe.
Genau.
Es gibt sogar schon in England so leichte Bestrebungen.
Wir sehen es nochmal.
Und Überlegungen, wäre es nicht besser, Zweiter zu werden, um dann eben den Zweiten aus der Gruppe, der Frankreich-Portugal-Deutschland-Gruppe, der ja ein guter Gegner sein wird, egal, zu vermeiden. Aber ich weiß nicht, ob das so leicht geht. Sie haben es ja 2018, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, haben Sie es ja geschafft, durch eine Niederlage gegen Belgien im letzten Gruppenspiel, dann die viel leichteren
Gegner, da waren Sie aber qualifiziert.
Gegner zu erwischen. Ja, genau. Jetzt ist es schwieriger, nach dem 0-0 gegen Schottland.
Ich habe jetzt das Spiel nicht auf dem Blatt. Gegen wen spielen Sie denn jetzt?
Gegen Tschechien.
Naja.
Also aber England, muss man sagen, gegen Schottland war wirklich dünn, schwach. Also das war jetzt, da war ich sehr enttäuscht. Also hätte ich wirklich, auch wenn es das Derby ist, auch wenn es die Schotten sind und die natürlich gefühlt nichts zu verlieren haben, das war von England nicht toll.
Deswegen gab es ja auch Pfiffe.
England-Deutschland hätte natürlich schon mal was an der Stelle. So, jetzt hören wir nochmal Thomas Müller zum Spiel am Mittwoch gegen Ungarn, die bisher auch einen echt guten Eindruck gemacht haben.
Ja, jetzt sind wir erstmal gut reingekommen. Jetzt haben wir die 3 Punkte, die wir unbedingt benötigt haben. Jetzt haben wir das Ganze in der eigenen Hand. Jetzt dürfen wir nicht überdrehen. Wir haben ein Spiel gegen Ungarn und wir haben beide Spiele der Ungarn auch gesehen. Die sind ganz unangenehm. Die können sehr gut verteidigen, auch eine Leidenschaft an den Tag legen. Und deswegen dürfen wir nicht überheblich werden. Aber wir dürfen auch ein bisschen an unsere Qualität auch glauben. Und heute haben wir das erste Mal auch mal wieder so ein bisschen gezeigt. Portugal hat auch einen Namen in Europa. Deswegen
man darf so eine kleine Euphorie auch ein bisschen spüren, aber wir müssen schon sachlich bleiben.
So wahnsinnig offensiv werden die auch nicht spielen, die Ungarn, oder? Am Mittwoch, Stefan?
Mit Sicherheit nicht, aber der Thomas hat ja eben was ganz Entscheidendes gesagt. Wir haben es selber in der Hand. Und was gibt es Schöneres, wenn du es selber in Hand hast? Wie groß? Weil dann bist du auch selber schuld, wenn es nicht klappt. Die Ungarn sind extrem schwer zu spielen, klar. Die werden alles, hast du das gesehen, die Freude nach dem Punktgewinn gegen Frankreich. Ja, die war, du hast ja gedacht, die haben 3-0 gewonnen. So euphorisch waren die. Also die kommen hierher nach München und werden alles rausknallen. Natürlich in erster Linie mit der Verteidigung, Mann gegen Mann zum Teil. Werden jeden Zweikampf annehmen und werden richtig fies sein. Und das musst du erst mal bespielen.
Ich bin auch froh, dass wir in München spielen, nicht in Budapest.
Aber ist das ein Nachteil für die Ungarn? Ja, klar. Ne?
Ja. Für die Ungarn ist es ein klarer Nachteil, weil in Budapest wären 50.000 Zuschauer gewesen. Ja. Da kannst du davon ausgehen, wahrscheinlich 30.000 aus Ungarn. Und so ist es natürlich ein Vorteil für uns bei Heimspiel in München mit 14.500 Zuschauern. Da werden 10.000 von uns da sein. Das ist schon ein Nachteil für Ungarn. Trotz allem, auch wenn wir in Budapest hätten spielen müssen, müssen wir Deutschen klar zeigen, dass wir die klar bessere Mannschaft sind. Da gibt es ja keine, steht ja außer Frage.
Genau,
nur,
das sind ja, genau.
Es ist kein einfaches Spiel.
Genau, also individuell haben wir die klar bessere Mannschaft. Wir haben das System gesehen, haben der Ungarn 5-3-2. Scholler und Schaller, die beiden aus Deutschland, Freiburg und Mainz vorn. Das sind Durchschnittsoffensivspieler. Und wenn du dann unsere Mannschaft mal 1-1 da drüber legst, dann musst du auch, sehe ich genauso, in Ungarn gewinnen. Aber so hier in München mit diesem positiven Gefühl jetzt nach dem Portugal-Sieg, das Spiel müssen wir gewinnen. Ja. Also wenn wir weit kommen wollen in der Gruppe, müssen wir das gewinnen.
Ich glaube, wir werden es auch gewinnen, weil Geschichte wiederholt sich. Und ich höre schon einen Reporter, wie er sagt, halten Sie mich für verrückt, halten Sie mich für übergeschnappt. Aus dem Hintergrund könnte Can schießen, Can schießt, Tor, Tor, Helmut Can, ich meine Emre Can.
Hoffentlich spielt
das wär's doch, oder?
Das muss man jetzt erstmal ein bisschen sacken lassen und verstehen, weil das war ja 1954.
3-2, richtig, genau.
Also die Jüngeren werden das vielleicht nicht ganz so nachvollziehen.
Naja, aber wer sich für Fußball interessiert, hat da, glaube ich, schon mal was von gehört. Also dass Helmut Rahn damals.
Ja. Aber jetzt haben sie immerhin gegen, also die Ungarn gegen den Weltmeister unentschieden gespielt. Ne? Was sagt das denn wiederum über die Franzosen aus?
Ich glaube, das sagt erstmal, dass die Franzosen sich schwer tun, wenn sie das Spiel selber machen müssen. Das ist nicht ihr Spiel. Mit dem Rückstand, das spielt der Ungarn natürlich total in die Karten. Sie haben dann immer noch, ehrlich, meiner Meinung nach, genug Chancen kreiert, die Franzosen, um das Spiel zu gewinnen. Also das Spiel kann auch ohne weiteres 2-1 oder 3-1 für Frankreich ausgehen. Aber es hat halt einige Schwächen gezeigt. Ich meine, die Franzosen haben unter Didier Deschamps ein relativ defensives System mit Außenverteidigern, die nicht gerne nach vorne gehen. Wenn du dann keine, wie sagt man, Width auf Deutsch, wenn du keine Breite in deinem Spiel bekommst, dann wird es schwierig. Und deswegen kam dann auch Dembélé irgendwann mal für einen Mittelfeldspieler, weil du nicht richtig durchgekommen bist. Mhm. Und ich glaube nicht, dass die Franzosen deswegen jetzt nicht mehr die beste Mannschaft der Europameisterschaft sind. Die sind weiter für mich Favorit, die sind weiter für mich die beste Mannschaft, sogar wahrscheinlich mit Abstand. Aber es zeigt eben, dass in diesem internationalen Fußball die Unterschiede zwischen den Mannschaften nicht so groß sind. Also du kannst dann, wenn es um die letzten 8 oder 4 geht, kannst du eigentlich nicht mehr sagen, die Mannschaft gewinnt, weil sie so viel besser ist als die andere. Da geht's um solche Kleinigkeiten, weil diese Mannschaften eben auch nicht so richtig gut sind im Vergleich zu Vereinsmannschaften. Die haben alle irgendwo Schwächen. Den einen fehlen Mittelstürmer, dem anderen fehlen Außenverteidiger. Die können sich die Leute nicht kaufen, wie Bayern oder PSG. Und diese Schwächen siehst du halt dann.
Mhm. Finde ich auch schön, dass ihr beiden Engländer, hätte ich beinahe gesagt, du ihn fragst, was das heißt. Ne? An der Stelle.
Aber wir verstehen uns ja blind. Das ist ja auch gut so.
Manche englischen Begriffe kann man nicht so richtig
übersetzen. Genau, die sind auch manchmal gar nicht im Deutschen da. Oder andersherum auch.
Nicht gewusst, übrigens.
Aber das ist schon ein guter Ansatz, die Franzosen. Ja. Wenn du dann eben auch das Spiel machen musst und dann eben auch Griezmann über außen nicht ins Spiel kommt, Benzema will eigentlich auch immer nur im Strafraum etwas kreieren, dann hast du natürlich aber Möglichkeiten noch von draußen Spieler zu bringen. Guck mal, Coman ist jetzt Papa geworden, aber der kommt ja wieder zurück. Überleg mal, der spielt bei Bayern immer. Der ist gar nicht aufzuhalten. Der ist dann nur auf der Bank. Also das, und Dembele auch nur auf der Bank. Also das ist schon erstaunlich, was die für ein Repertoire haben. Also ich würde die natürlich auch nicht abschreiben. Also die haben noch alle Möglichkeiten im Laufe des Turniers auch frische Spieler zu bringen.
Die Spielweise hat sich halt ein bisschen verändert bei den Franzosen, finde ich. Das ist auffallend. Die spielen so ein bisschen wie die Italiener früher. Eher die Spielkontrolle überlassen für die Mannschaft und auf den Moment warten und dann versuchen, durch die Spielertypen, die sie einfach haben, schnell zum Abschluss zu kommen. Wenn du jetzt den italienischen Fußball verfolgst bei dieser EM, die spielen eher den französischen Fußball von vor 2, 3, 4, 5 Jahren. Offensiv ausgerichtet, 1-0 machen, versuchen das zweite nachzulegen, versuchen das dritte nachzulegen. Also eigentlich spielen die Italiener so wie die Franzosen damals und die Franzosen heutzutage so wie die Italiener damals.
Ja, man könnte sagen, die Franzosen sind jetzt die Italiener.
Von der Spielweise her?
Fast so eine Aussage vom Kaiser.
Ja, von der Philosophie schon.
Genau, das hat Stefan gesagt.
Ja, ich weiß. Von der Philosophie schon.
Er hat es ein bisschen ausführlicher gesagt.
Ja. Was aber untypisch ist für die Franzosen, weil die so viel geballte Power haben in der Offensive, dass sie sich relativ weit immer zurückziehen.
Aber das wird auch spannend, wenn dann Portugal auf Frankreich trifft. Da ist dann, weil die Portugiesen jetzt auch nicht unbedingt, glaube ich, das Spiel machen wollen. Also ich bin mal gespannt, was dann passiert. Die müssen natürlich mindestens einen Punkt holen, besser gewinnen. Mal gucken, wer dann sich rauslocken Deswegen lässt.
Kann es genau. nämlich sein, dass das Spiel auch unschieden ausgeht, was uns in die Karten spielen
würde. Das wäre super, genau. Ja. So, gleich reden wir nochmal über andere Favoriten, die wir noch nicht angesprochen haben und über Jadon Sancho. Es soll ein Angebot geben von Manchester United. Und die Frage ist natürlich auch, warum spielt er überhaupt nicht oder warum spielt er überhaupt keine Rolle bisher bei der englischen Nationalmannschaft? Sie können erstmal 200.000 Euro gewinnen. Gleich geht's weiter bei uns.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Wir sind wieder zurück beim EM-Doppelpass. So, man glaubt es gar nicht. 24 von 51 EM-Spielen sind tatsächlich schon gespielt, also knapp die Hälfte. Zeit für eine kleine Zwischenbilanz. Topfavorit Frankreich. So lala. England auch nicht voll überzeugend. Deutschland mit Licht und Schatten. Belgien, Holland schon sicher weiter. Aber Titelkandidat ist, Stand jetzt, ein anderes Team. So schaut's aus.
So schaut's aus wird präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
Insgesamt alles ganz gefällig. Der Fußball wurde zwar nicht neu erfunden bei dieser EM, trotzdem immer mal wieder ein Glanzlicht. Und was die Tschechen hier beim Fußball-Tischtennis zeigen, ist sogar spektakulärer als so manche Vorrundenbegegnung. Oder etwa nicht? So schaut's aus. Nach dem Frankreich-Spiel schien die EM schon im Eimer. Sagen wir mal, fast. Aber wir können immer Europameister werden, fragt sich nur in welcher Sportart. Aber im Ernst, holprige Starts sind gute deutsche Traditionen, aber als unwiderstehliche Turniermannschaft sind und bleiben wir natürlich Favorit. Warum eigentlich?
Weil wir eine geile Mannschaft haben.
So schaut's aus. Bei einem vielfachen Weltfußballer muss alles seine Ordnung haben. Auf dem Rasen, im Schritt und bei der Pressekonferenz. Und mit dieser Firma hat der große Cristiano offensichtlich keinen Werbevertrag. Wie heißt sie doch gleich?
Coca-Cola.
Wie immer findet Ronaldo viele Nachahmer. Nur die Russen haben mit dem Symbol des ehemaligen Klassenfeindes gar kein Problem. Und bei den Deutschen? Alle Flaschen noch da. So schaut's aus. Hier noch ein paar Titelkandidaten im Schnelldurchlauf. Belgien, öfter mal Favorit, Superkader, 2 Siege, aber das letzte Finale ist auch schon 40 Jahre her. Und England, es wäre der erste Titel seit 66, seither nie mehr bei WM oder EM ein Finale erreicht und so richtig prickelnd war das gegen Schottland nicht. Und Holland, jede Menge Finals, aber nur ein Titel 1988. Aber einen Doppelgänger von Ruud Gullit haben sie schon. So schaut's aus. Was ist denn mit denen los? Roberto Mancini kann selbst kaum glauben, was Italia abliefert. 6 Tore in 2 Spielen. Dafür brauchen die Söhne des Catenaccio normalerweise 4 Turniere. In der Heimat flippen sie schon aus und träumen vom ersten EM-Titel seit 68. Die Squadra Azzurra hat offensiv viel Gewicht, ist hinten dicht, also warum nicht? Die sind jetzt Favorit. Oder nicht? So schaut's aus.
So schaut's aus wurde präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
Mario, dann fangen wir mal an mit Gruppe A, also Italien. Ne? Bisher 2 souveräne Auftritte. Wir haben gerade gehört, die sind eigentlich jetzt der Top-Favorit. Für dich auch?
Naja,
so Top-Favorit,
ja.
Jetzt 29 Spieler? Nee, sind schon 30? Ja,
29.
Nee, 29.
Ne? 30 kommt jetzt.
Genau.
Ja, sie haben, verloren, ne? Sie haben eine sehr ausgeglichene Mannschaft. Und was mir mittlerweile bei den Italienern gefällt, ist, nach dem 1-0, Wir haben sie alle drei selbst erlebt mit Giovanni Trapattoni. Nach dem 1-0 drei Offensive ausgewechselt.
Warst du auch öfter dabei?
Da war ich ganz oft dabei. Aber sie spielen jetzt weiter nach vorne. Ne? Sie wollen auch das zweite, sie wollen auch das dritte Tor machen. Die Mannschaft ist offensiv für mich sehr, sehr stark. Defensiv waren die Italiener schon immer gut gestanden. Sie haben ja Abwehrspieler, gefühlt sind die alle um die 100 rum. Ich weiß nicht. Und ich glaube schon, dass sie eine ganz, ganz große Rolle spielen können, wenn sie weiterhin so spielen, dass sie auch nicht nur defensiv denken, sondern weiterhin auch offensiv spielen.
Ja, sie haben ja relativ viele Tore geschossen, ne?
Sechs in zwei Spielen, das ist ja, man hat es ja gerade gehört, dauert normalerweise vier Turniere.
Also viel muss ich ja nicht hinzufügen, aber diese Balance, diese Kompaktheit und dann eben diese offensive Ausstrahlung, das ist schon erstaunlich für die Italiener. Also diese Entwicklung unter Mancini, klar, der ist Stürmer, ist auch eine Handschrift. Deschamps denkt etwas defensiver, Mancini denkt, oh nee, wir müssen aber unbedingt nach vorne spielen. Und ich finde das auch beeindruckend, wenn du dann 1-0 führst, dann nicht in den alten Trott zurückfallen, sondern sagen, ich gehe eher aufs Zweite. Wir haben übrigens da auch gerade in der Vergangenheit ein bisschen Probleme. Gehen wir 1-0 in Führung wie gegen Dänemark, plötzlich kriegst du dann doch noch einen Ausgleich und haben Probleme gegen Türkei, gegen Schweiz und kriegen dann noch spät den Ausgleich. Passiert den Italienern nicht im Moment.
Plus Motivation 2018 waren sie nicht dabei bei der WM. Da gab es einen Umbruch und jetzt sind sie natürlich auch hoch motiviert. Eben das, es ist ja eine Fußballnation, brauchen wir nicht reden. Und wenn sie bei einer WM nicht dabei sind, dann kratzt das schon am Wertegefühl und an der Ehre. Und ich glaube, jetzt sieht man wieder wirklich eine Mannschaft, die im Kollektiv einfach hervorragend funktioniert. Also gibt es noch andere Nationen, die die Chancen haben auf den Titel?
Ja, natürlich.
Aber ich glaube, als Mannschaft tatsächlich funktioniert keine Mannschaft so gut wie diese italienische Mannschaft. Ob sie individuell die absolute Klasse haben, da bin ich noch, weiß ich nicht genau. Weil du gehst eigentlich die ganze Top 11 durch. Da wird es dann schon schwer zu sagen, der könnte jetzt bei jeder Mannschaft der Welt spielen.
Aber du hast nicht das Gefühl, sie wackeln oder so?
Nein, überhaupt nicht, weil sie jetzt natürlich seit 3 Jahren ein Konzept spielen, sehr oft mit derselben Startelf spielen oder zumindest den 13, 14, die zum ersten Stamm gehören und genau wissen, was sie machen. Und sie spielen wirklich das beste Pressing auch bei der EM. Das muss man mal anschauen, was passiert, wenn sie den Ball verlieren. Die gewinnen ihn so schnell wieder zurück, die sind so gut organisiert, dann kannst du ihn auch mit einem Chiellini und Bonucci hinten verteidigen, weil vor denen schon so viel passiert, dass nicht irgendwie Stürmer auf die zulaufen. Weil dann wird es natürlich für die beiden nicht so einfach. Die sind nicht die beweglichsten Innenverteidiger des Turniers.
Ja, und dazu kommt der Lauf, ne? Also 29 Spiele nicht verloren. Das 24 Siege, 5 Unentschieden. Das ist schon eine Marke, das hast du ja auch drin. Irgendwann fühlst du selber und sagst, wer soll uns denn schlagen? Also ja noch dazu.
Das und ich glaube aber auch, dass möglicherweise dieses ganze Thema, was wir in den letzten anderthalb Jahren hatten, und da hat ja Italien als Land auch schon wahrscheinlich doch mit am meisten gelitten, ich glaube, das schweißt auch so ein Land zusammen, das gibt denen auch nochmal so dieses Mensch, jetzt erst recht. Also ich glaube ja immer an Energie, ich glaube ja immer an das, was außer dem Fußball noch so im Hintergrund schwelgt. Und deswegen, das könnte auch ein Grund sein, warum die Italiener wirklich in diesem Jahr was reißen können. Am Ende muss man gucken, wir haben ja auch im Herbst gedacht, Bayern München kann die Champions League verteidigen, dann ist es Chelsea geworden. Da hat ja keiner mit gerechnet, also, aber Stand jetzt sind die für mich auf jeden Fall Favorit.
Genau, Stand heute, darüber sprechen wir ja logischerweise auch gegen Wales jetzt. Die machen das übrigens ganz ordentlich, die Waliser. Gruppe B wie Belgien. Also ein Eindruck von denen bisher.
Also ich freue mich ja, dass die erste Halbzeit gegen Dänemark mal schwach war von den Belgiern, weil die habe ich ganz oben auf der Liste, die Belgier. Und wenn man gesehen hat, zweite Halbzeit, dann kommt Witzel, De Bruyne rein, Spieler auf der Bank, die bei fast jeder anderen Mannschaft übrigens spielen von Anfang an. Und dann das Spiel drehen, denke ich, zwei Seiten konnte man sehen. Mit den Zuschauern, mit Herz und Leidenschaft, die Dänen, ein super Spiel gemacht, erste Halbzeit. Und zweite Halbzeit zeigen sie dann ihre Qualität, auch individuell. Und dann mit Auswechslung und Roberto Martinez macht dann einen richtig guten Job in Belgien. Die wirken eben auch so selbstbewusst und stark. Mit einem Touch mehr individueller Klasse als Italien oder vielleicht sogar viel mehr individuelle Klasse. Und wenn die das als Team dann hinbekommen, dann sind sie aus meiner Sicht wirklich der Top-Favorit mit Frank.
Aber macht so ein De Bruyne den Unterschied dann?
Naja, ich meine, über ihn brauchen wir ja nicht zu sprechen. Er ist ein Riesenfußballer, das hat er ja auch bei Manchester City gezeigt. Das hat er in der Champions League gezeigt. war sehr unglücklich, dass er halt verletzt wurde im Endspiel, das im ersten Spiel. Aber das hat man dann, wie Steffen schon sagt, wie die zwei dann, ich glaube, das ist auch so ein Spieler, da wartet die Mannschaft drauf, dass er zurückkommt. Ne? Er ist sehr vielseitig, er ist beidfüßig, er rennt sehr viel, er ist zweikampfstark und ist auch so ein Antreiber. Ne? Und mit Witzel hat man natürlich, was mich natürlich gewundert hat, glaube ich, ein Dreivierteljahr jetzt überhaupt nicht gespielt.
Ja.
Wird dann in so einem Spiel, wenn du 1-0 hinlegst, in der Halbzeit eingewechselt, wo du dann denkst, naja, geht es nach einem Dreivierteljahr. Aber wie die dann das Spiel auf einmal komplett gedreht haben, wie die Dänen dann nach hinten reingedrückt haben, wie die dann die Tore erzielt haben, gebe ich Steffen vollkommen recht. Ich habe auch vor der Europameister, war auch einer meiner engen Favoriten. Erste Halbzeit waren wir alle ein bisschen enttäuscht, aber die zweite Halbzeit haben sie dann wieder ihre Qualität auf den Platz gebracht, wo du sagst, mit denen musst du rechnen dieses Jahr.
Sie haben nur ein Problem auf der linken Seite. Die spielen ja auch mit Dreikette und offensiven Außen. Da haben sie jetzt keinen mehr. Denn Thorgan Hazard hat sich verletzt, der kann nicht spielen. Und Timothy Castagne, der früher so der Backup von Gosens bei Atalanta war, die haben sich immer abgewechselt, der wurde ja im ersten Spiel schon verletzt. Also jetzt für das System fehlt da jetzt eigentlich links einer. Und das System spielen sie seit Jahren unter Roberto Martinez. Also da bin ich gespannt, was sie sich einfallen lassen.
Ja, haben Vertonghen, Vermaelen, die haben auch schon immer mal dann auf dieser Position
gespielt. Aber vielleicht kannst du jetzt umstellen. Mit 33 genau. Da nicht mehr hinstellen.
Du willst auch, ja, aber im Endeffekt, glaube ich, ist diese Erfahrung, dieser Jan Vertonghen kenne ich persönlich bei Tottenham. Der ist damals von Ajax gekommen, war da schon Führungsspieler. Das kann der schon. Ja, wenn du das mit ihm auch besprichst, wenn du sagst, ich weiß, du spielst nicht so gerne diese Position, aber wir können es nicht anders. Wir müssen das im Sinne der Mannschaft jetzt regeln, dann kann der da spielen. Auch Vermaelen, dann, weil die haben die Erfahrung und lösen das dann. Du musst nur mit ihnen reden.
Stefan, Gruppe C, Niederlande sind auch schon durch, 6 Punkte. Was erwartest du von denen oder wie hast du sie bisher wahrgenommen?
Mit Favorit, kein Top-Favorit. Sie können sich jetzt so reinsteigern. Jetzt kommen die K.O.-Spiele. Das wird dann nochmal eine andere Konstellation, logischerweise. Aber sie haben die Gruppe jetzt wirklich souverän, Stand heute, durchgespielt.
Konnte man auch erwarten bei der Gruppe? Konnte man das bei der Gruppe erwarten?
Ja, glaubst du? Musste man erwarten, obwohl ich da einen Geheimtipp drin habe mit Österreich. Das haben wir letzte Woche gesagt. Die wirklich richtig gute Jungs in der Mannschaft haben. Die können die Überraschung werden bei dieser EM. Aber Niederlande in der Gruppe Favorit. Aber kein Top-Favorit auf den Titel. Aber sie sind gefährlich.
Denen fehlen natürlich wichtige Spieler, das muss man mal sagen. Ne? Also
Van Dijk
zum Beispiel. Also
ja, das ist der Schlüsselspieler überhaupt. Wenn der natürlich im Zentrum steht, deswegen hat auch auf Dreierkette mit umgestellt. Frank de Boer ändert das System. Immer sonst 4-3-3 in Holland, brechen alle Dämme. Und der macht das einfach. Ich finde es übrigens cool, weil es auch schon mal Van Gaal gemacht hat bei der WM, glaube ich, 2014 in Brasilien hat er schon mal mutig plötzlich Dreierkette gespielt. Ich finde das klasse, der Weg ist auch da. Aber ich sehe die auch nicht ganz so stark. Also da bin ich auch. Also
können die auch nicht nachlegen von der Bank, Steffen, so wie die anderen?
Ja, na klar. Wenn du hast Memphis Depay, ein Überspieler. Veros ist jetzt reingerutscht. Aber dann fange ich auch wieder an zu überlegen, wer ist denn jetzt so ein Spieler, der das Spiel dreht wie De Bruyne oder Eden Hazard, der kommt dann rein. Das ist in den Niederlanden, glaube ich, auch nicht so hoch von der individuellen Klasse einzuschätzen. Und für mich haben sie die leichteste Gruppe, muss ich
sagen. Wir können übrigens von Glück reden, dass Robin Gosens sich für die deutsche Mannschaft entschieden hat, weil er ist ja, glaube ich, einen holländischen Vater. Und es gab auch die Anfrage der holländischen Nationalmannschaft, die hat er aber abgelehnt und hat sich für uns entschieden. Ja, sonst würde Robin Gosens heute möglicherweise für die Holländer spielen.
Wäre gar nicht gut.
Hast du auch holländische Vorfahren?
Wegen deinem T-Shirt?
Ja. Ach so, ja. Ja, ich bin ja Louis van Gaal, ich bin Huub Stevens, ich bin ja alles, ich habe Holland im Blut und ich war auch einmal in Zandvoort im Urlaub, aber das war's.
Und hast du den Wohnwagen draußen stehen?
Ich habe den Wohnwagen draußen stehen, ja.
Filmen wir gleich nochmal ab, ganz in Ruhe. Mario, kommen wir zu einer Enttäuschung vielleicht. Spanien.
Ja, also ich habe... Wir
kommen nicht so richtig in Fahrt, ne?
Ich hatte gestern Abend mal das große Glück, im Hotel zu sein und habe mir das Spiel angeguckt.
Also du warst nicht an der Tanke, du warst...
Nein, ich war nicht an der Tanke, ich kam vom Golfplatz, habe mir Deutschland angeguckt.
Ja.
Und dann habe ich mir das Spanien-Spiel angeguckt, also... Ich habe mich gefragt gestern Abend, wie wir 6-0 gegen diese Truppe verlieren konnten. Das habe ich mir dann nur erklärt, wir haben entweder mit 4 Mann weniger gespielt oder wir waren so eine Vollkatastrophe. Aber das, was die spielen, das ist völlig veraltet. Spielen total langsamen Fußball, was völlig überraschend ist. Ball halten hintenrum. Für mich 0,0 Durchsetzungsvermögen. Man muss auch sagen, Polen hat es gestern natürlich sehr gut gemacht. Die haben sie in jeden Zweikampf reingeknallt und. Aber Spanien ist für mich, also vor der Europameisterschaft habe ich gedacht, ja, auch mit dem Hinterkopf 6-0 Deutschland gewonnen, gute Spiele, aber die zwei Spiele waren für mich völlig enttäuschend, was sie bis jetzt abgeliefert haben. Und wenn die sich nicht großartig steigern, wir müssen ja gucken, dass sie überhaupt noch weiterkommen.
Kein Spieler von Real Madrid?
Ja.
Ja, Stefan, du hast noch eine andere Idee. Du hast mal die beiden zwei Aufstellungen rausgekramt.
Und hier muss man auch sagen, auch ein Sergio Ramos, bin ich der Meinung, klar, dem fehlt Spanien natürlich auch, genauso wie Van Dijk den Holländern fehlt. Das sind einfach Spielerpersönlichkeiten.
Weil die auch den Respekt schon mal haben von den Gegenspielern.
Ja, die aber auch die Jungs die auch Mannschaft mitführen. Ne? Auch ein Busquets geht denen ab, das ist doch auch klar. Ne?
So, Stefan, schauen wir jetzt nochmal. Schau mal. Das war gegen Deutschland, ne? Beim 6-0. Ich spreche es nicht mehr aus.
Mach ich. Doch, kannst du ruhig.
Ja. 6-0. Gut. Für Spanien.
Genau, aber und jetzt zum Vergleich, darauf wollen wir eingehen, Entschuldigung, auf das Spiel gestern gegen die Polen.
Guck mal, jetzt, ja. Da.
Genau. So, und keine großen Veränderungen. Ja. Also es ist schon mehr oder weniger, aber man sieht eben so ein Sergio Ramos, der eben den ganzen Laden im Griff hat. Und wenn du auch als Trainer keinen von Real Madrid, der früher denn selber Luis Enrique bei Barcelona gespielt hat, das kommt dann auch in der Nation nicht gut an. Und dann hast du schon Probleme, bevor das Turnier anfängt.
Siehst du einen Zusammenhang da? Nee, Quatsch.
Ich finde das schon grenzwertig.
Das ist merkwürdig, sagst du.
Also Real Madrid, die letzten 10 Jahre, ich finde,
das geht für mich überhaupt nicht. Also im Endeffekt, es wird ja immer über den Umbruch gesprochen und Verjüngung und wir müssen jünger werden und am Ende bla bla bla. Ich glaube, in jeder Mannschaft, völlig egal bei welcher Sportart, ist es immer für mich die Mischung aus Jung und Alt, die Mischung aus Erfahrung, aus Unbeschwertheit und dann brauchst du natürlich einfach den einen Leader. Deswegen halte ich es auch, oder habe ich von Anfang an gesagt, Müller und Hummels absolut richtig, die zurückzuholen. Einfach sind gestandene Spieler, die haben schon wahnsinnig viel erlebt. Und ich finde, das geht dieser spanischen Mannschaft absolut ab. Das ist zumindest der Stand jetzt. Und ich sehe es wie du. Ich finde, man kann doch nicht da musst du einfach von Madrid, von Barcelona. Also ich halte
wir müssen dazu sagen, bei Madrid haben ja viele oder spielen ja viele, die Ausländer sind, logischerweise. Real Madrid hat gelebt von Ronaldo, Toni Kroos.
Also und Carvajal hat sich verletzt, der würde sonst spielen. Darf man
jetzt nicht vergessen.
Es ist nicht so, dass sie jetzt gesagt haben, wir nehmen keine Real Madrid-Spieler mehr.
Ja, aber es wäre schon auch für uns irgendwie komisch, wenn keiner von Dortmund dabei wäre.
Ja, aber zeigt natürlich auch, wie der Kader zusammengesetzt ist. Weil Real Madrid ist ja selbst auch eine Mannschaft, die zum Umbruch Ramos geht, weil sie ihn auch wegschicken. Da kannst du jetzt nicht unbedingt sagen, wir schicken ihn weg, aber der muss noch in der Nationalmannschaft spielen.
Das wäre wir reden aber über Sergio Ramos. Also ich meine, ich glaube, der weltbeste Verteidiger über Jahre.
Also
und es geht ja nicht nur um das, was auf dem Platz passiert. Es geht ja auch, was du gesagt hast, vollkommen richtig. Die Führung, was ist in der Kabine, was ist im Umfeld, was ist, wenn es auf der Kippe steht und dann geht einer hin und sagt, pass mal auf, Jungs, jetzt kommt mal her. Und das darf man einfach überhaupt nicht unterschätzen.
Spielt eine große Rolle.
Ich glaube, gestern, der Pau war das, glaube ich, mit der Nummer 4 oder Laporte, weiß ich nicht. Der hat ja gestern die Bälle, anstatt zum Torwart zurückzuspielen, hat er die Bälle auf die Tribüne geschossen, wie auf dem Bolzplatz. Ja, und ein Ramos, also ob der bei Real Madrid jetzt nochmal einen Vertrag kriegt, das stand ja noch gar nicht fest zu dem Zeitpunkt, wo der Kader nominiert wurde, stand ja noch gar nicht fest, dass er keinen Vertrag mehr bei Real Madrid kriegt. Also ein Ramos, ganz ehrlich, auch wenn ich ihn vielleicht nicht spielen lasse, aber so ein Spieler muss ich doch mit zu einer Europameisterschaft nehmen.
Der muss aber vielleicht spielen, Mario. Wenn du ihn mitnimmst, musst du ihn spielen.
Natürlich musst du, der muss ja sowieso spielen. Ich habe es ja nicht verstanden. Ja. Aber trotz allem, wenn er, auch wenn ich den Gedanken habe, ja, Real Madrid, aber damit hat er sich ja selbst keinen Gefallen getan. Nein, der wird ja nach der Europameisterschaft, wird er ja kein Trainer mehr sein.
Aber ich würde es nicht abschreiben. Das muss ich mal, also ich würde sie jetzt nicht abschreiben.
Aber da muss viel passieren, Stefan. Um das hier noch eine große Gefahr werden.
Jetzt ein Sieg, 2 Unentschieden, dann kippt das auch zum Positiven. Aber ich bin hundertprozentig dabei. Ramos fehlt. Also Laporte und Pau ist nicht die Innenverteidigung, die eine Viererkette organisiert. Das hat nun mal Ramos. Übrigens bei dem 6-0 war er, glaube ich, noch dabei.
Ja.
Also das ist ein bisschen zu kurzfristig von Luis Enrique, ihn auszusortieren. Das ist ja fast so wie Joachim Löw mit Müller, Boateng und Hummels.
Mit Busquets haben sie Pech gehabt. Busquets Pech wegen Covid draußen.
Genau.
Da können sie nichts dran ändern.
Aber dann wäre es ja noch besser gewesen, Ramos mit dabei zu
haben. Aber noch ein Punkt, die Spanier sind notorisch langsame Starter in Turnieren. Ja? Also die sind auch, als sie die beiden gewonnen haben, 2008, 2010, sind sie ganz langsam gestartet, hatten Niederlagen in der Vorrunde und so weiter. Also
diese Mannschaft hat keine Chance bei der Europameisterschaft, so wie die Fußball spielen. Keine Chance. Keine Chance. Ich sag, die kommen nicht Halbfinale.
Wir müssen ja erst mal
gucken, dass sie überhaupt weiterkommen. Ja. Da sehe ich ja schon das nächste große Problem. Aber nochmal, ich war gestern völlig enttäuscht, wie die Fußball gespielt haben. Die haben gegen die Deutschen. Gegen
Schweden auch schon. Bitte? Auch gegen die Schweden ja auch ja. schon ja, Probleme gehabt.
Die haben für mich keine Zukunft.
Sie sind noch nicht so im Flow, oder wie sagt man? Im Flow. Ja.
Also ich merke schon, Mario, du bist, ne? Immer, wenn man weiterkommt, ist man im Halbfinale schon automatisch.
Nein.
Kann das sein?
Nein, das ist doch Spaß. Entspannt euch doch. Es ist,
so, nächste Gruppe, komm.
Nächste Gruppe gleich, ne? Okay. Wir wollen nochmal hören, was auf der Insel los war nach dem 0:0 gegen Schottland. Und wir fragen uns natürlich, was ist mit Jadon Sancho? Warum spielt der beim Trainer bei Southgate überhaupt keine Rolle, zumindest bisher? Also nochmal 200.000 Euro für Sie möglich. Sie müssen nur anrufen. Bis gleich.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Welche Gruppen noch?
So, weiter geht's beim EM Doppelpass. Und wir schauen jetzt mal auf, nicht auf die Top 11 im Sinne oder aus sportlicher Sicht, sondern die wertvollste 11 dieser Europameisterschaft.
Goldrichtig aufgestellt. Expert präsentiert die Top 11 der Woche.
Genau, wir schauen auf die wertvollste 11 gemessen an dem Marktwert der Spieler. Also hier stehen mal eben rund 1 Milliarde Euro auf dem Platz. Das ist schon eine Summe. Die meisten Spieler kommen aus der belgischen Nationalmannschaft mit Kevin De Bruyne, Lukaku und Courtois. Aus deutscher Sicht hat's Kimmich mit in die 11 geschafft. Und auch vom Gruppengegner Frankreich sind auch mit dabei. Einmal Varane und einmal natürlich Mbappé. Ja, und dann muss man aber auch sagen, befindet sich einer in dieser Startelf, Jadon Sancho. Der hat bisher von 2 Spielen 2 nicht gemacht. Einmal saß er sogar nur auf der Tribüne, einmal hat er es in den Kader geschafft, aber saß 90 Minuten lang auf der Bank. Da muss man dann sagen, das ist doch schon eher enttäuschend.
Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause.
So, dann gucke ich mal von mir aus gesehen nach links zu Steffen und Raphael, was ist los? Mark Southgate ihn nicht? Hat er keine Lust auf ihn?
Also ich würde dir gerne hier die weltexklusive Hintergrund-News liefern. Warum
das kannst du gerne machen.
Warum
das ist
nicht
genau der richtige Ort.
Aber es gibt keine. Es ist nichts durchgedrungen, dass er irgendwie Probleme hätte im Training, dass er sich nicht richtig verhält, dass er mit dem Trainer aneinander gekracht ist. Gar nicht. Allein sportliche Gründe, und die können wir natürlich so aus deutscher Sicht überhaupt nicht nachvollziehen, weil er ist nicht nur einer der besten englischen Spieler, er könnte ja auch potenziell einer der besten Spieler dieser EM werden. Mit der Form, mit der eigentlich ins Turnier gegangen wäre, die Tore im DFB-Pokalfinale, 2 Tore, 2 Vorlagen in den letzten 3 Spielen für Dortmund, super wichtige Spiele in der Bundesliga. Also sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen. Bisher hat Southgate nicht gesagt, Sancho spielt aus dem und dem Grund. Ich habe einfach gesagt, ich mag Sterling und ich mag Foden. Und das ist erstmal meine erste Elf, und Sancho spielt nicht. Und
aber gegen Schottland hat er doch Foden ausgewechselt, ne?
Ja, aber dann kam Grealish rein.
Ja, also, aber da hätte er auch
Sancho er machen können. Ja, das ist, also ich kann es nicht nachvollziehen. Der einzige Grund, warum da nicht in England ein größerer Aufschrei ist, weil eben Sanchos Form und die Bundesliga und das, was er in den letzten 2 Jahren geleistet hat bei Dortmund, immer noch nicht so bei der breiten Masse angekommen ist. Die haben ihn erlebt für England in 10 Spielen. Hat er 900 Minuten gespielt in 10 Spielen. Und da hat er, 16 Spiele, und da hat er meistens schwach gespielt. Er hat ein gutes Spiel gemacht gegen Kosovo. Und deswegen ist so dieser Druck, sagen wir mal, aus der Masse oder aus der Öffentlichkeit zu sagen, sag mal, Southgate, hast du sie noch alle, wie kannst du Sancho draußen lassen, ist nicht so präsent, weil er für England im Nationaltrikot bisher nicht brilliert hat. Aber ich kann es nicht nachvollziehen.
Nee, das ist genau der Grund. Da bin ich mir relativ sicher, weil Southgate natürlich sich orientiert an seiner Mannschaft, wenn du die Länderspiele hast. Und da musst du Leistung abrufen. Und das ist noch ein bisschen dieses alte Schema. Ich glaube, Joachim Löw hat das mittlerweile anders. Er wechselt dann aus, also jetzt nicht auf EM bezogen. Länderspiel war eins gut, nächstes Spiel ist er dann trotzdem raus, spielt ein anderer. Das macht Southgate nicht. Also du musst dir deinen Platz erkämpfen in der Mannschaft. Und dann eben, wenn du Foden und Sterling hast, das sind natürlich auch zwei zwei Spieler, die auf dem Niveau von Sancho sind. Aber ihn als Backup komplett wegzulassen, bin ich voll bei dir. Das ist nicht gut, weil er wirklich so ein Unterschiedsspieler ist, wenn der reinkommt, wenn Foden nicht gut spielt. Warum Grealish? Grealish ist ein Zehner. Der kann natürlich auch links und rechts spielen, aber ist eigentlich einer, der um den Mittelstürmer spielt. Also Sancho gehört in diese, zumindest gut,
jetzt,
in diese
Karte. Jetzt wird er wieder vermutet, disziplinarische Gründe. Das könnt ihr ausschließen?
Ja, aber das war eine Vermutung, die überhaupt durch nichts gerechtfertigt ist. Also wenn ein Spieler sich wirklich was zu Schulden kommen lässt, das wissen wir hier aus Dortmund, wenn er zu spät beim Training war oder irgendwie was verschlafen hat, dann kam das nach zwei Tagen raus. Manchmal wurde es ja auch selbst von Dortmund thematisiert, um dem Spieler ein bisschen zu zeigen, so geht's nicht. Also wenn Gareth Southgate mit dieser Nicht-Berücksichtigung irgendwas erreichen wollte, dann hätte man das schon mittlerweile mitbekommen. Und bisher gab es dafür keine Anzeichen.
Das glaube ich auch nicht, dass da irgendwie disziplinarische Gründe vorliegen. Das wäre auch rausgekommen. Da arbeiten die Medien gut. Ich glaube, ein Punkt könnte aber noch eine Rolle spielen. Die Verhandlungen zwischen Dortmund und Manchester United, die ja schon über einen längeren Zeitraum laufen. Und wenn dann Jadon Sancho bei der Nationalmannschaft ist und hat im Hinterkopf, oh, mein Berater spricht gerade, das erste Angebot ist reingegangen in Dortmund. Das spielt dann auch natürlich auch
Aber dann darfst du Harry Kane ja auch nicht aufstellen. Weil Harry Kane sagt ja von sich, ich möchte weg aus Tottenham.
Na, aber Harry Kane ist der Kapitän und der Mann. Also da muss Sancho erstmal hinkommen.
Es könnte ja auch einen anderen Grund noch geben, dass er ihn die Vorrunde oder jetzt die ersten zwei Spiele draußen gelassen hat. Und wenn er ihn dann richtig braucht in dem Achtelfinale, Viertelfinale, dass er richtig heiß ist. Ich meine, so einen Spieler kannst du ja auch mal mit...
Bitte? Da musst du aber erstmal hinkommen als England. Die haben ja, können ja nicht davon ausgehen, dass wir 100% ins Viertelfinale einziehen.
Also ich kann mir auch eher vorstellen, dass es vielleicht auch was mit der Hierarchie in der Mannschaft zu tun hat. Und dann kommt natürlich zum Tragen, dass er nicht in England spielt, sondern in der Bundesliga, ist nicht so im Fokus, ist raus. Dann sagen vielleicht auch die anderen Spieler nicht unbedingt, also die Führungsspieler sind, der muss jetzt aber spielen. Dann hat er vielleicht nicht die überzeugende Leistung gebracht. Aber wenn wir das Spiel gegen Schottland bewerten, dann muss man eigentlich als Trainer von England sagen, ich glaube, er hätte jetzt mal seinen Einsatz verdient, weil... Aber schon gesagt,
als Nationaltrainer informiere ich mich doch über meine Nationalspieler.
Also im Fokus habe ich jetzt nicht als Nationaltrainer, sondern ich meine, was die Hierarchie, also was die Mitspieler angeht. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass du, ja, der spielt in Dortmund und ich glaube, das ist denen ja auch nicht verborgen geblieben. Ja, aber ich glaube, ich halte es für normal, dass du sagst, naja, dir sind deine Jungs aus deiner Liga. Und es ist eben ja trotzdem noch ein sehr junger Spieler. Es ist ja kein Spieler, der...
Das Komische ist nur, wenn du sagst, wirklich ist... hängt davon ab, was der in der Vergangenheit geleistet hat. Das ist das Kriterium. Okay, meinetwegen. Aber du musst ja als Trainer schauen, wer ist jetzt von meinen Spielern bei der EM gerade in Form? Und er hat da viele Spieler um sich rum, die gerade nicht in Form sind. Ein Rashford, ein Sterling. Und da überlegst du natürlich schon oder fragt man sich schon, warum nicht Sancho mal eine Chance geben, zumindest mal ein paar Minuten, also den überhaupt nicht zu bringen.
Ich meine, da hätte er einwechseln können.
Nein, und da musst du das ja ansetzen. Genau. Ja, du musst ja die Formkurve von Sancho war ja stark ansteigend bei Borussia Dortmund. Also der ist ja zum Ende der Saison richtig wieder in Fahrt gekommen, hat ein richtig gutes Pokalfinale. Das kann den Engländern ja nicht verborgen geblieben sein. Es kann nicht sein, dass es um Vertragsverhandlungen geht. Nee, es muss ja sportliche Gründe haben. Und wenn ich jetzt genau das zweite Spiel wie gegen Schottland habe und habe so einen Spieler, dann muss ich dem jetzt im dritten Spiel auch mal die Möglichkeit geben.
Aber ich denke, das wird er machen. Also das würde mich jetzt sehr wundern, wenn er es nicht probieren würde.
Ja, muss er ja machen, weil sonst wird der Druck ja so groß.
Ich bin mir echt nicht sicher. Wir sind ja qualifiziert fürs Achtelfinale. Da kann ja nichts mehr passieren. So, es geht ja jetzt theoretisch nur noch um den ersten Platz, dass er Erster werden. Und ich gehe davon aus, dass er den jetzt auch mal spielen lässt. Weil du kannst ja so einen Spieler nicht die ganze Vorrunde 0,0 berücksichtigen. Weil du verärgerst ihn ja dann auch irgendwann mal. Also, wenn ich in der Form zur Nationalmannschaft komme und sitze zwei Spiele nur auf der Bank, werde 0,0 berücksichtigt, da muss ich sagen, da hätte ich jemand mal Durchfall gekriegt, wäre nach Hause geflogen. Das geht ja nicht. Ich meine, es gibt keine Diskussion, was für ein Fußballer
das ist. Schlimm ist, das stimmt.
Ja.
Du hättest das gemacht.
Ja, zumal natürlich. Die anderen Offensiven, sage ich jetzt mal, auch weit weg sind von 100%. Dass die alles an die Wand spielen.
Genau.
So, das ist ja der entscheidende Punkt. Und der zweite entscheidende Punkt, ich wiederhole mich, ist einfach dieser krasse Formanstieg von Sancho bei Borussia Dortmund zum Ende der Saison. Und dann wäre es gerechtfertigt, wenn er spielen würde. Und so einfach ist es.
Ja, aber Vertragsverhandlungen sind das ja in dem Sinne noch nicht. Es ist nur von Menü wieder ein Angebot.
Es darf doch auch einen Nationaltrainer nicht interessieren, ob ein Spieler verhandelt.
Wollte ich gerade sagen.
Ich meine, ich sehe ihn ja im Training. So.
Nee, ich meine aber mal, dass das beeinflussen kann bei Sancho auch im Kopf, weil wir haben ihn nicht im Training gesehen. Southgate schaut an und sagt, der Barca, der verhandelt gerade mit Dortmund, sein Berater. Und übrigens im Training ist er auch nicht in der Form, wie er vielleicht
gerade in Dortmund war.
Aber das können wir ja nicht einschätzen, wie das Training läuft. Aber
selbst das, glaube ich, hätten wir dann mittlerweile als Message bekommen.
Okay. Mhm.
Weil das wäre ja eine sehr schlüssige Erklärung, zu sagen, der Spieler ist jetzt gerade nicht in der Verfassung,
Kopf
macht woanders, im Training nicht das, was man will. Dann hast du eine schlüssige Erklärung. Aber die bisher ist ausgeblieben und deswegen,
aber glaube ich, kann man nicht davon ausgehen. Aber hat ja auch sogar Kane ausgewechselt, ne? Ja. Was ja Majestätsbeleidigung ist, so ungefähr. Ne?
Ja.
War der Aufschrei nicht groß?
Doch, natürlich. Du nimmst den Kapitän raus
und
dann sagt Southgate hinterher, wir wollten mehr Energie auf den Platz bringen. Das ist natürlich...
Ja, aber es ist auch ein Zeichen an den Spieler, eben mehr zu investieren, mehr zu tun und bessere Leistung zu bringen.
Kann er das gerade? Ich glaube es nicht.
Nee, kann
das
er eben nicht. Liegt,
dass und dann ist es
berechtigt, dass er ihn vom Platz nimmt.
Ja, 100%.
Dembélé wird reingebracht. Na, wir erinnern uns bei dem Spiel Frankreich, ich weiß nicht, 75. oder 60. Und wann wurde er wieder rausgenommen? Kurz vor Schluss.
Aber der hat sich verletzt.
Ja, hoffe ich für ihn.
Der hat sich verletzt.
Das hoffe ich. Weil der hat da 2-3 Fehlpässe gespielt, wo ich auch gedacht habe, hey Junge, na, reiß dich zusammen.
Aber Kane, und ist stehen geblieben. Aber Kane ist wirklich das große Problem für diese englische Mannschaft, weil die Mannschaft ist auf Kane zugeschnitten. Wenn Kane nicht funktioniert, das sieht man immer in seinem Spiel, dann lässt er sich fallen. Und dann ist er irgendwann mal so weit hinten, dass ihn die anderen überholen. Das kannst du natürlich machen, wenn du einen Son hast und schön auf Konter spielst, aber gegen eine Mannschaft wie die Schotten, die einfach nur hinten drin spielen. Und dann zieht sich der Mittelstürmer immer weiter zurück und steht irgendwo als Zehner und will so ein bisschen dirigieren, langsam. Der hat null Effekt
gehabt. Ja gut, mache Lewandowski bei Polen auch. Ne? Beobachte das mal, er lässt sich auch oft fallen, um mitspielen zu können, um der Mannschaft zu helfen.
Aber er variiert es. Kane war am Ende gar nicht mehr in
der Box. Das heißt aber dann auch, dass er nicht im Spiel drin ist.
Nee,
deswegen holt er sich mal die Bälle. Das habe ich früher auch gemacht. Dann habe ich mich mal ganz tief fallen lassen, um eben Kontakte zu bekommen, um in den Rhythmus wieder reinzukommen.
Ja, ja.
Das würde ich jetzt nicht auf die Goldwaage legen. Aber er ist, glaube ich, mental einfach nicht im Spiel drin.
Ja, ich glaube, es ist auch körperliche Gründe. Musst du unterbrechen?
Nee,
ich will gar nicht. Du hast immer Angst, dass du unterbrochen wirst.
Ja? Hast du immer Angst, dass ich dich dauernd unterbreche?
Nein, ich will nur nicht den Flow hier so aufhalten. Es ist schon auch eine körperliche Geschichte bei ihm. Er hatte wahnsinnig viele Probleme mit Knöcheln, auch mehrere Operationen. Und du hast immer das Gefühl, nach der nächsten Operation dauert es wieder ein bisschen länger, bis er richtig ankommt. Und du kannst auch bei ihm sehen, einfach so Werte, wie bewegt er sich, wie viele Sprints macht er, dass er körperlich nicht so ganz auf der Höhe ist. Und wenn du als Mittelstürmer nicht mehr auf diesen ersten 2-3 Metern das Gefühl hast, du kommst an deinem Stürmer, an deinem Gegenspieler vorbei, das hat man ja auch an Stürmern immer gesehen, die gehen dann immer tiefer. So wie Michael Owen sich dann mal irgendwann als Zehner erfunden oder Wayne Rooney, auch ein gutes Beispiel. Und das macht er gerade. Und das tut er aber dieser Mannschaft überhaupt nicht gut, weil die Mannschaft hat sehr viele offensive Mittelfeldspieler. Sie brauchen echten Stürmer. Und er kann das momentan nicht leisten.
Aber das lässt ja auch ein bisschen auf den Trainer schließen. Das heißt, der hält offensichtlich an seinen Leuten fest. In dem Fall an Kane, den er vielleicht sonst eigentlich auf die Bank setzen müsste. Und wenn du gesagt hast, Sancho hat in der Nationalmannschaft bis jetzt nicht die Leistung gebracht, dann ist es so ein bisschen wie früher in der Schule. Wenn du ein Dreierkandidat bist, bist du ein Dreierkandidat. Und weiß ich nicht. Also offensichtlich hat er sein Urteil über Sancho bis zu einem gewissen Punkt gefällt. Aber ich denke, er müsste ihn jetzt einfach mal bringen.
Nur Sancho hat nichts mit Kane zu tun. Das sind zwei verschiedene Positionen.
Aber ich meine jetzt von der Mentalität des Trainers. Aber
oder Sterling ersetzen und die sind bei ihm gesetzt. Das macht ein Trainer oft. Das ist so bei Kane. Viele Dinge richtig, aber ein anderer Punkt ist natürlich auch bei Tottenham. Die hatten eine schwierige Saison, Trainerwechsel, Mourinho entlassen. Er war verletzt am Anfang. Die waren Erster im Herbst. Dann sind sie rausgefallen. Jetzt sind sie in der Conference League nur Siebter geworden. Das nimmst du ja mit in die Nationalmannschaft. Da trifft er nicht seine Bewegung. Sind genau wie du sagst. Das macht aber eigentlich immer, dass er wieder mal ins Spiel kommt, einen Kontakt hat. Nur dann müssen auch mal andere Spieler in diese Räume rein, wie Son bei Tottenham macht. Aber wo ist denn Sterling und Foden? Die sind dann so weit außen, dass du dann sagst, warum kommt der jetzt noch kurz? Aber so spielt er.
Ja, aber ich hatte auch nicht gemeint, dass er jetzt den Sancho für den Kane bringt, sondern von der Trainermentalität, wie er tickt, wie er denkt.
Aber ein Gerücht gibt es auch noch, möglicherweise das Halbfinale und das Finale wird nicht in London stattfinden.
Ist mehr als ein Gerücht. Ja. Es geht wirklich darum, dass...
Wie groß ist die Gefahr? Das wollte ich
die Gefahr fragen. Ist groß, weil die UEFA sagt, wir möchten gerne das Stadion voll haben und wir möchten keine Auflagen für Fans, die kommen. Wir möchten keine Probleme haben mit unseren 2.500 VIPs, die kommen, Sponsoren, die sollen alle rein, ohne Quarantäne. Und bisher ist es in England so, dass es sehr, sehr strenge Auflagen gibt. Egal von wo du kommst, außer es ist Australien und zwar 2-3 Länder, die kaum Corona-Fälle haben, musst du 10 Tage in Quarantäne. Und das geht natürlich für Fans nicht.
Also spielen wir in Ungarn oder in Dänemark?
Die Drohung der UEFA ist zu sagen, wenn das bei euch nicht geht, und das war übrigens auch schon die Debatte vor dem Champions-League-Finale, das sollte ja ursprünglich auch in Wembley Also nicht ursprünglich, ursprünglich in Istanbul. Aber dann war die Alternative war Wembley. Auch da konnte man sich nicht einigen, weil die Regierung gesagt hat, wir können jetzt nicht einfach aufmachen, während wir unserer Bevölkerung sagen, sie dürfen nicht verreisen, lassen wir mal schnell 2.500 Funktionäre aus der Schweiz rein.
Das da geht muss ich nicht. Aber widersprechen, weil das sehe ich nicht als Drohung. Das sehe ich nicht als Drohung. Wenn das passieren sollte, dass die Halbfinals und das Finale nach Ungarn, Budapest gelegt wird, wäre es vernünftig und nicht Drohung. Wir haben gesehen, also ich hatte Gänsehaut gestern, 15 Uhr, das Spiel Ungarn gegen Frankreich, volles Stadion. Das wirst du ja wahrscheinlich in England, London, Wembley nicht voll kriegen.
40.000 wollen sie zulassen.
Deswegen wäre es eigentlich, Delta-Variante ist auf dem Weg, auch in England oder vor allen Dingen in England, würde ich es eher als vernünftig ansehen, dass die UEFA kommt und sagt, beide Halbfinals und das Finale nach Ungarn,
aber
nach Budapest.
Vernünftig wäre es zu sagen, wir gehen aus Delta da gar nicht hin. Aber Sie argumentieren ja andersrum. Sie sagen, wenn ihr nicht alle reinlässt, gehen wir nach Budapest. Also denen liegt es nicht jetzt daran zu sagen, wir haben Angst aus epidemiologischen Gründen nach Wembley zu gehen, sondern sagen, wir wollen, dass sie alle reinlässt. Und da sagt die Regierung, das ist für uns sehr schwierig.
Das ist zu riskant, ja.
Das ist für uns sehr schwierig,
dass der Bevölkerung... Denn wäre es vernünftig, das zu verlegen nach Budapest, weil die haben es ja schon ein paar Mal gezeigt, dass das funktioniert.
Ja, das weiß ich nicht, ob das funktioniert.
Am Ende muss man aber jetzt mal ehrlich sagen, wenn ich vorm Fernseher sitze, ne, freue ich mich, wenn das Stadion voll ist, wenn die Stimmung gut ist und jetzt mal diese ganze Politik im Hintergrund. Ne, also da finde ich, sollte man einfach auch mal ein bisschen an den Fan vom Fernseher denken, der jetzt sowieso schon kein Public Viewing hat und nix. Und deswegen mach doch ein Stadion voll und lass da spielen, wo die Gegebenheiten für den Fußball und für die Zuschauer einfach am besten sind. Genau.
Können bei uns in Osnabrück auch spielen, wir haben alles auf jetzt.
So, dann gehen wir nochmal... Jana, du hast noch die bewegendste Szene der letzten Woche für uns.
Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause.
Wir schauen noch mal auf das Spiel Dänemark gegen Belgien. Es war ja das erste Spiel der Dänen nach dem Zusammenbruch von Christian Eriksen auf dem Platz. Und in der 10. Minute gab es eine schöne Geste der Spieler. Sie haben das Spiel kurzzeitig unterbrochen, zeigten hier dann... das Trikot mit der Nummer 10, deswegen eben auch die 10. Minute, weil er im Trikot der Dänen die 10 auf dem Rücken trägt. Christian Eriksen wurde ja am Donnerstag erfolgreich operiert. Ihm wurde ein Defibrillator eingesetzt. Er konnte am Freitag dann schon das Krankenhaus verlassen. Sein erster Weg, so hört man, ging übrigens ins Teamhotel der Dänen. Also da kam es dann zu einem emotionalen Wiedersehen. Jetzt muss man allerdings sagen, sportlich könnte das Ganze noch Konsequenzen haben. Denn in Italien, er spielt ja bei Inter Mailand, ist es verboten, mit einem Defibrillator einen Kontaktsport im Leistungssportbereich auszuüben. Das heißt, seine sportliche Zukunft ist noch recht ungewiss. Aber an der Stelle muss man natürlich sagen, das Wichtigste, das steht im Vordergrund, ist seine Gesundheit. Die guten Nachrichten sind, ihm geht's besser.
Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause.
Ja, ich denke zu Recht, Mario, ne? Die bewegendste Szene der Woche.
Naja, gut, ich meine...
brauchen wir nicht drüber reden.
Super Geste. Das sitzt du zu Hause, guckst dir das Spiel an, da kriegst du selbst Gänsehaut. Nochmal, das Allerwichtigste ist, dass dem Jungen gut geht, dass... Und darüber nachzudenken, ob er in Italien mit dem Defibrillator spielen darf. Ich glaube, das sollte man mal hin anstellen. Das Wichtige ist, dass er gesund ist. Und vielleicht sagt er für sich hier auch, er geht das große Risiko nicht mehr ein. Er möchte jetzt halt einfach sein Leben noch ein bisschen genießen. Ne? Weil wenn er doch wieder Sport macht, man weiß ja nie, was für Langzeitfolgen das noch haben kann. Und deswegen, die Geste war überragend, es war toll gemacht und von hier aus auch nochmal alles Gute auch für die Zukunft.
Gut, dann machen wir noch mal eine kurze Pause. Haben gleich noch was ganz Besonderes für Sie. Ja, wir haben den DFB-Mannschaftsbus nämlich vor der Tür stehen bei uns hier. Ne? Und da machen sich Jana und ich gleich mal auf den Weg. So war's.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
So, wieder zurück beim EM-Doppelpass. Mario hat gerade gesagt, konzentriert euch nochmal. Ja. So, wir hatten heute Morgen schon ganz hohen Besuch. Und zwar vom Mannschaftsbus der deutschen Fußballnationalmannschaft. Und normal moderiert man sich ja nicht selbst an. Aber Jana und ich haben uns das mal ganz genau angeschaut.
Ja, Thomas, wir stehen jetzt also vor dem Mannschaftsbus der deutschen Nationalmannschaft. Ach. Das ist natürlich nicht der originale Bus, das muss man dazu sagen. Es ist ein Duplikat von MAN, vom offiziellen Buspartner des DFB. Aber so können wir uns den in etwa vorstellen. Das ist schon ein schickes Teil. Wie, nimm uns mal mit, was kann ich mir denn darunter vorstellen? Wie sieht so eine Fahrt nach so einem erleichternden 4:2 wie gestern Abend gegen Portugal aus?
Na gut, dann ist die Fahrt natürlich wunderbar, das ist ganz klar. Kommt immer aufs Ergebnis an, wie du gerade schon gesagt hast. Das Gute war immer oder ist immer noch so, die Trainer sitzen hier vorne und ich bin relativ weit immer nach hinten gegangen. Ich wollte meine Ruhe haben, also nicht mit den Trainern noch mehr zu tun haben. Eher mit den Jungs, aber ich glaube, die Stimmung ist dann schon ausgelassen. Jetzt sind wir natürlich erst noch in der Vorrunde. Weißt du, wenn es dann in die K.O.-Spiele geht und dann gewinnst, dann ist die Stimmung natürlich noch ein bisschen...
Hast du eine kleine Anekdote für uns so von einer legendären Mannschaftsfahrt im Bus?
Habe ich eine Anekdote?
Habt ihr mal jemanden vergessen zum Beispiel? Seid ihr mal ohne jemanden losgefahren?
Ich glaube, das ist öfter vorgekommen.
Nicht nur einmal, okay, gut. Ja. Thomas, ich kann mir vorstellen, Zeiten ändern sich nicht nur auf dem Platz, sondern auch im Bus. Ich denke, der sieht mittlerweile ein bisschen moderner aus als damals noch bei euch. Lass uns mal reingehen, wir gucken uns das mal an.
Ich gehe davon aus, ja.
Ich muss sagen, hier sitzt es sich schon ganz schön bequem in diesen Stühlen. Also hier kann man schon mal ein Stündchen drin aushalten.
Ja, Stühle, sagst du. Richtig schöne Sessel. So.
Jeder Platz hat übrigens auch einen eigenen USB-Anschluss, eine eigene Steckdose. Also ich glaube, die Spieler heutzutage hängen etwas mehr am Handy als ihr damals. Ihr habt natürlich nur Uno gespielt.
Wir haben Karten gespielt, ja. Ja.
Sehr analog.
Uno, weiß ich gar nicht. Nee, glaub nicht.
Aber auf jeden Fall noch nicht Social Media.
Nein.
Ja.
Aber wir hatten auch das hier und nicht hier oben. Siehst du hier die
fette Boxen? Also nach so einem 4:2-Sieg wie gegen Portugal darf das auch schon mal ein bisschen lauter werden, ja, dann
absolut,
hier drin.
Absolut.
Verrat uns noch ganz kurz zum Schluss an so einer Sitzordnung im Bus. Du hast eben gesagt, du sitzt immer gern ganz hinten. Erkennt man da auch schon so eine Hackordnung im Team oder ist das unabhängig?
Nicht unbedingt. Nein, 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 nicht unbedingt. Also ich habe auch, glaube mal, auf der Position ganz gern gesessen. Also nicht ganz hinten. Je nachdem, wie das aufgeteilt war. Aber man hat natürlich schon so bestimmte Gruppen gehabt, ne, die sich gut verstehen.
Ja.
Wahrscheinlich ist es bei der Nationalmannschaft einfach so, die haben ja diese WG jetzt auch im Trainingslager.
Und die sitzen dann?
Die sitzen wahrscheinlich alle nochmal zusammen, weil sie sich so selten sehen.
Weil sie sich so selten sehen, genau. Also schöne Einblicke auf jeden Fall, das sieht man auch nicht so oft.
Vorne hinterm Trainer und... Mario hat gerade so gemacht. So.
Ja, ich,
du erinnerst dich auch an diese Fahrten.
Ja, ja, ich habe auch schöne Fahrten gehabt. Aber ich hätte keine Steckdose gebraucht, sondern ich hätte eine Minibar die mal einbauen lassen, neben an die Seite.
Ja, hattest du doch.
Ja, aber...
Zigarettenautomat.
Nein, 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 Zigarette. Ja, geraucht habe ich auch. Geraucht habe ich auch im Bus, klar. Aber ich hätte mir keine Steckdose, habe ich gar nicht gebraucht. Hier ist so schöne, kalte, weißt du, schönes, kaltes Bier dann raus oder so.
Oder für dein Faxgerät. Ihr hattet ja keine Handys aber, damals, oder?
Nee, es gab Handys.
Wir haben noch die Prüfung. Ich muss aber sagen, aber so protzig ist es jetzt nicht da drin. Also ist alles noch... Hat sich nicht so viel verändert, kann ich euch
sagen. Ja, ich glaube, die haben mehr Platz, die Spieler, glaube ich, ne,
ja, mittlerweile. Ja, ja. Wir hatten eine Küche drin. Ich weiß nicht, war da jetzt eine Küche drin?
Küche
wir hatten eine gehabt. Küche drin, genau. Hinten, weißt du auch noch?
Ja, ja, aber,
ja, aber ich glaub, das, das war bei München, meinst du, ne?
Ja, aber die Nationalmannschaft braucht es ja nicht, die Küche. Die fahren ja, die fliegen ja irgendwo hin. Und da werden sie am Flughafen abgeholt oder so in Deutschland fahren sie. Die werden ja unterwegs von Herzogenaurach hier nach München nichts essen. Die gehen ja dann ins Hotel. Aber wir haben ja die Busfahrt noch gemacht.
Eine Küche für dich, meine ich.
Ja, die habe ich
mit
selbst einbauen lassen.
Ich würde sagen, Fortsetzung folgt nächsten Sonntag. Ja. Wollen wir es so machen? Jana hat nämlich noch was anderes Schönes.
Am Mittwoch geht es ja weiter. Die deutsche Nationalmannschaft gegen Ungarn. Das letzte Gruppenspiel steht an. Und wir laden euch wieder ein zum digitalen Public Viewing. Mit wir ist Laura Papendick und ich gemeint beim Snickers Fan Talks. Und das Schöne an dem Fan Talks ist ja, deswegen heißt der Fan Talks, ihr sollt natürlich auch ein Teil davon werden. Ihr könnt mal euch reinklicken auf sport1.de/snickers-fan-talks und dort eure These rund um die EM, um das DFB-Team, um den Auftritt der deutschen Mannschaft, um das Spiel gegen Ungarn abzugeben. Einer gewinnt und der wird dann live zu uns in die Sendung geschaltet. Also ich freue mich auf euch, auf eure Thesen und natürlich auf ein erfolgreiches deutsches Spiel.
Ganz kurz noch, das wuppen wir, ne? Am Mittwoch, oder? Hat jemand Bedenken?
Nein, das gewinnen wir.
Ja?
Ja. Ich glaube, jetzt die Euphorie ist jetzt da, die Mannschaft ist im Turnier. Die Spieler wissen, wir können noch eigene Tore schießen. Bis zur Pause war der einzige deutsche Torschütze ja immer noch nur Mats Hummels. Das darf man nicht vergessen. Aber dann haben wir ja noch zwei gemacht. Also von daher, ich sag mal, ich glaube...
Immer wieder in der Wunde rumbohren.
Naja, das ist doch, du weißt doch, das kann der Comedian nicht liegen lassen. Ja. Also ich sag mal so, ich glaube, die Ungarn müssen ja auch, wenn sie weiterkommen wollen, müssen sie was machen. Ja. Wir gewinnen.
Danke, Jana. Danke an euch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wir sind gespannt, wie die EM weitergeht. Nächste Woche übrigens wieder im Hilton Hotel, also der EM-Doppelpass. Da freuen wir uns alle, glaube ich, sehr drauf. Wolfgang Niersbach kommt dann auch mal kurz vorbei. Nee, nicht kurz, 2,5 Stunden. Da muss er dann durch. Jetzt einen schönen Sonntag und weiterhin viel Spaß bei der Europameisterschaft.